NFL-Podcast mit Martin Schlüter und Daniel Rabe.
Ja, herzlich willkommen, Podcast Nummer 10. Daniel, muss ich dir gratulieren. Sitzen hier heute in der Bagatelle Bar, die gerade eröffnet hat vor wenigen Minuten zum Außerhausgeschäft. Komische Zeiten für sowas, oder?
Ja, kann man so sagen. Ne? Das ist irgendwie, wir hätten uns tatsächlich total gefreut, einfach aufzumachen und eine schöne Eröffnung zu feiern heute. Was ja mit so am meisten Spaß macht an so einem Laden, die Eröffnung eigentlich.
Holen wir nach.
Aber ja, genau, wenn wir nachholen. Von daher freue ich mich total,
dass wir heute hier sitzen. Podcast Nummer 10. Wir haben drei wunderbare Gäste. Hier sitzt schon bei uns die Maike, Momatre Simon.
Maike Block.
Maike Block.
Das ist mein Facebook-Name, Mann.
Oh, das müssen wir löschen, Olli, glaube ich.
Wir machen genauso weiter.
Die Maike Block, im Management der Fetten Kuh tätig und Kollegin von uns bei der IG Gastro im Vorstand. Hallo liebe Maike, ich grüße dich.
Hallo Martin, hallo Daniel.
Später kommen noch zwei weitere Gäste, eine der Hauptstimmen Kölns, Michael Trippel, Stadionsprecher des 1. FC Köln mit einer sehr markanten Stimme, ich höre ihm gerne zu. Und zum Schluss der Gerrit Ohrmann, ein alter Bekannter und Freund von mir, ist RTL-Journalist, macht auch viel rund um Corona und ist auch Musiker, eigentlich jedes Wochenende mit einer Band unterwegs, die auf Hochzeiten, Veranstaltungen, Firmen-Events spielt und dementsprechend gerade wenig zu tun hat. Da werden wir einiges nachfragen. Jetzt aber hallo, liebe Maike Block.
Hallo, ihr beiden.
Wie fühlst du dich zur Corona-Zeit nach einem Jahr Lockdown?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich wie bei allen Menschen, kommt die Depression in Wellen sozusagen. Nein, grundsätzlich muss ich sagen, bin ich ganz optimistisch und versuche auch immer positiv in die Zukunft zu sehen. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der Gewohnheiten schätzt und die auch schnell entwickelt. Das heißt, ich habe mich ein bisschen an diese Situation gewöhnt. Trotzdem, jetzt gerade in der wirklich sehr, sehr schönen Bagatelle-Bar zu sitzen, macht mich ein bisschen traurig. Weil ich eigentlich gerne hier sehr ausgelassen mit meinen ganzen Freunden gerade die Eröffnung feiern würde.
Sehr nachvollziehbar. Ihr als fette Kuh, wie kommt ihr durch diese Zeit? Was treibt ihr? Ist das für euch eigentlich hart wie für andere Gastronomen? Ihr habt euch, glaube ich, teilweise auch neu aufgestellt im Lieferservice. Erzähl ein bisschen davon.
Ich glaube, am Ende sitzen ja alle im gleichen Boot. Wir haben natürlich so ein bisschen das Glück, dass wir mit den Burgern auch ein Produkt haben, was auch im Lieferservice funktioniert. Und haben auch nach dem ersten Schrecken der Schließung letztes Jahr beschlossen, dass wir versuchen werden, alles daran zu setzen, nicht zu schließen, sondern auch das Team besonders mit durchzuziehen. Bestenfalls um die Kurzarbeit irgendwie drumherum zu schiffen und halt selber einfach reinzupowern. Das hatte dann letztes Jahr zur Folge, dass es wirklich so war, dass ich unten am Telefon im Laden saß und von mittags bis spätabends Telefonbestellungen aufgenommen habe. Also wirklich 10 Stunden und zwar wirklich ohne Pause. Und alle haben ausgeliefert, also die sonst bei uns die Tische abräumen, auf Rädern, unsere Chefs, der Küchenchef, alle, die wir mobilisieren konnten aus dem Team, haben sich auf irgendeinen fahrbaren Untersatz geschwungen und wir haben ausgeliefert im ersten Lockdown. Davon sind wir mittlerweile abgerückt, weil wir tatsächlich festgestellt haben, auch das Takeaway-Geschäft funktioniert. Wie gesagt, das liegt zum einen ein bisschen an dem Produkt, das liegt aber auch daran, dass unsere Gäste total supportive sind und uns immer noch besuchen und auch echt immer noch ein nettes Wort für uns haben. Und das ist erstmal eine total gute Erfahrung, würde ich sagen. Auch zu sehen, wie belastbar ist so ein Team, wie sehr kann man zusammenarbeiten und sich aufeinander verlassen. Und das würde ich erstmal positiv bewerten, auf jeden Fall.
Ihr seid ja quasi damit schon so eine goldene Ausnahme, muss man mal sagen. Ist das auch dann einfach das, was man sich über 10 Jahre erarbeitet hat? Also es gibt den Laden seit 10 Jahren. Die 3 Leute, die ihn noch nicht kennen, muss man vielleicht kurz dazu sagen, durch eine lange Phase bis heute eigentlich des Hypes gegangen, der normal immer nach 2-3 Jahren nachlässt. Bei euch ist das nicht passiert. Ich habe mal einen Zeitungsartikel gelesen, wo stand, dass Leute aus anderen Städten einfliegen, um bei euch zu essen und dann wieder die Stadt verlassen. Das ist ja schon irgendwie krass, wenn man so eine Marke entwirft oder so einen Laden dann mitleitet, oder? Oder in so einer Krise dann wahrscheinlich ja auch ein gutes Gefühl ab und zu.
Also das ist bis heute so. Wir haben auch jetzt Gäste, die wirklich aus anderen Städten kommen, aus dem Pott oder aus dem erweiterten Rheinland und ihr Essen abholen und auf der Autobahn essen. Das ehrt uns total. Und das ist ein mega gutes Gefühl, weil am Ende ist das unter anderem einer der Gründe, warum man dann auch durchzieht an der Stelle. Wir fanden die Idee zu sagen, wir gehen nicht in Kurzarbeit, grundsätzlich erstmal natürlich ziemlich risikobehaftet.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir haben 40 Mitarbeiter und wir haben 20 Festangestellte.
Krass.
Und wir wollten niemanden entlassen aufgrund der Krise. Wir wollten es zumindest so weit ziehen, wie es geht. Und jetzt nach einem Jahr kann ich auf jeden Fall sagen, das hat wirklich funktioniert. Darauf sind wir ganz ehrlich mega stolz. Ich bin total dankbar, dass meine Chefs diesen Weg auch immer mit uns gehen als Team. Also dass sie wirklich sagen, wir nehmen auch das Risiko, was dahinter steckt, so auf unsere Schultern. Und das wurde wirklich belohnt. Und da bin ich total stolz drauf. Das finde ich wirklich klasse. Ich muss aber auch sagen, dass wir auch ein Team haben, was anders als in vielen gastronomischen Betrieben nicht so super viel Fluktuation hat. Wir haben Mitarbeiter, die wirklich seit Tag 1 bei uns an der Line stehen und wirklich ihr Bestes geben. Krass. Und die haben es halt auch verdient, finde ich. Also ne, das machst du auch nicht für jeden. Und das sind wirklich Leute, wo du das Gefühl hast, das muss so sein. Und dass es funktioniert hat, ist der absolute Knaller.
Ja. Und trotzdem froh, wenn es irgendwann wieder normaler wird, oder?
Trotzdem froh, wenn es normal wird. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, alleine mit dem Takeaway-Geschäft hätten wir es natürlich auch nicht geschafft. Also wir haben das letzte Jahr schon auch dafür genutzt, uns noch ein völlig neues Standbein aufzubauen. Anders wäre es in dem Moment auch nicht gegangen.
Das heißt, ihr habt Produkte von euch in Gläser gepackt, nenne ich es mal ganz salopp, produziert das und verkauft das in Supermärkten. Ja. Ich verfolge das bei Facebook, was ihr da macht. Und das funktioniert und läuft?
Ja, also wir haben letztes Jahr tatsächlich gesagt, wir klappen jetzt mal alle Ideen, die wir immer mal in der Schublade hatten, auf den Tisch. Wir überlegen jetzt und probieren jetzt einfach mal alles aus. Also alles auch so ein bisschen auf eine Karte. Begonnen hatte das mit der Idee, dass wir Grillpakete schnüren, dass die Leute sich bei uns ein Grillpaket bestellen können. Da sind quasi alle Rohzutaten vorportioniert für den Burger drin. Nimmst du mit, gehst mit deinen Freunden in den Park, grillen und ab dafür. Das kam super an. Und wir haben die Idee einfach immer mehr erweitert. Auch so ein bisschen letztes Jahr ging es ja viel durch die Presse, die Leute haben in ihren Vorratskammern gehortet und wir haben aus Spaß gesagt, so ey, in diesen Vorratskammern ist nur Shit. Also Convenience-Essen mit krassen Zusätzen, dass man eigentlich vielleicht auch gar nicht essen sollte und warum machen wir nicht einfach richtig geiles Essen für die Vorratskammer? Und so ist die Idee für unsere fette Vorratskammer entstanden und da gibt es mittlerweile echt ein großes Produktportfolio. Super angenommen werden zum Beispiel unsere Meatballs.
Mega lecker.
Daniel ist Fan. Ich kriege regelmäßig Fotos von seinem Meatball-Konsum. Die laufen auf jeden Fall gut. Das ist halt einfach, das machst du aus dem Glas auf, machst es im Topf warm oder im Wasserbad. Und dann hast du ein Essen, was einfach gut schmeckt. Ich finde, ohne diesen klassischen Abzug, den du sonst hast bei deiner TK-Lasagne oder einem klassischen Konservenprodukt. Wir haben eine Bacon Jam entwickelt, also so eine Art Speckmarmelade, die Leute auch irgendwie so ein bisschen von den Socken hauten. Das haben wir im letzten Jahr gespürt. Wir haben natürlich auch gespürt, dass unsere Gäste und auch Leute, die vorher uns vielleicht nicht so frequentiert haben, auch bereit sind, an der Stelle in Qualität zu investieren, was natürlich super wichtig ist, weil die Produkte sind schon preisbewusst angelegt. Das heißt, wir können auch nicht mit Großindustrie-Convenience-Preisen mitgehen. Wir sind da schon durchaus in einem höheren Segment. Aber wir haben ganz schnell gespürt, auch aus dem Feedback, was wir auf diese Produkte hinbekommen haben, die Leute haben da auch Lust drauf. Und es ist irgendwie auch so ein bisschen so eine Marktlücke, die noch keiner so richtig geschlossen hat. Und dadurch ist es gewachsen. Also erst in einem ganz kleinen Rahmen, also in unserer eigenen Küche kochen und mal so ein paar Gläser abwecken. Und mittlerweile ist das ein großes Ding. Und jetzt ist es so, dass wir tatsächlich bereits in fast 50 Einzelhandelsläden stehen.
Wow. Innerhalb eines Jahres, logischerweise.
Innerhalb eines Jahres. Und die Tendenz ist gerade ganz stark steigend. Und wir wünschen uns natürlich, dass wir auch überregional aufgestellt sind und man uns nicht nur zum Beispiel bei Rewe Richrath findet in Köln, sondern dass Leute vielleicht in Hamburg unsere Bacon Jam mal probieren können, weil ist auf jeden Fall lecker genug, dass man die mal deutschlandweit probieren muss.
Wir haben Hörer bundesweit.
Ja, europaweit, glaube ich.
Europaweit, genau.
Also meldet euch.
Ja, aber coole Sache und macht ja auch Freude, wenn man sowas entwickelt aus der Not heraus, sage ich mal. Und dann ist sich trotzdem so neue Vertriebswege auftun und da ja auch wieder eine Erfolgsgeschichte geschrieben wird scheinbar. Ne?
Ich muss auch sagen, da hat uns auch die Pandemie einen krassen Anschubs gegeben. Also es ist schon so, dass wir so ein paar Ideen auch schon länger hatten und damit sozusagen schwanger gegangen sind. Aber man halt auch oft so ein bisschen in seinem täglichen Business so festklebt. Und das war schon so ein Moment, wo klar war, entweder wir packen jetzt was an und wir machen jetzt mal was auch outside the box oder wir gehen halt unter an der Stelle. Und da haben wir einfach mal gesagt, so komm, wir werfen mal alles rein und gucken mal, wie es läuft. Und ja, das hat funktioniert. Das ist auf jeden Fall echt super cool.
Herzlichen Glückwunsch, hört sich sehr geil an. Ich habe eine Frage zu euren Ursprüngen, auch wenn du damals nicht dabei warst. Glaube ich, gibt es gut 10 Jahre und du bist seit 6,5, 7 Jahren dabei, ist das richtig?
Seit 6 Jahren bin ich dabei, genau.
Der Standort Bonner Straße, war der gezielt gesucht, war das Zufall?
Nee, der Standort Bonner Straße, muss man sagen, war auch damals nicht so, wie er heute war.
Deshalb also, frage ich.
Es gab den Martinsgrill tatsächlich, ja. Sehr sympathischer Stimmt, Grillladen, der letztendlich, glaube ich, an seiner eigenen, an seinem eigenen Spielautomaten kapitulieren musste. Und ansonsten war da nicht so wahnsinnig viel los. Also wir mussten, ich habe ein bisschen das Gefühl, die Fette Kuh hat auch diesen Teil der Bonner Straße so ein bisschen reingeholt ins gastronomische Leben. Jetzt haben wir Café Ernst, 485 Grad hatte dann aufgemacht. Mittlerweile Gyros. Noch auch echt viele ganz tolle Läden. Jakob Gyros, unsere Nachbarn, kann ich sehr empfehlen. Total nett, Great Berry. Also es ist jetzt wirklich ein spannender gastronomischer Ort geworden. War es damals nicht. Also damals sind die Leute wirklich extra für Burger da zu diesem Teil der Bonner Straße gereist. Ja.
Ich glaube, hier in der Südstadt, da gab es, ich weiß, am Anfang gab es so Diskussionen, als ihr aufgemacht habt, dann kamen die Nächsten dazu und also, es wird jetzt so eine Fressmeile und weiß nicht was. Ich habe immer so gedacht, ey, ist doch voll gut, was da entsteht. Und das ist am Ende jetzt, glaube ich, sagt jeder wirklich, dass das unfassbare Bereicherung ist und die Bonner Straße echt so einen richtigen Drive bekommen
Total.
Hat.
Ne? Ich finde es auch eine sehr hochwertige Fressmeile, wenn man es so nennen mag. Also ich wüsste keinen Flecken bundesweit, wo es auch so vom Klotikplatz bis zur Bahnunterführung so viel Qualität in diesem Segment gibt. Also es ist fantastisch.
Also ich bin in der Südstadt aufgewachsen und kenne die Bonner Straße sozusagen seit meiner Kindheit. Und damals war das für mich eigentlich nur die Straße, durch die die Linie 6 fährt. Mehr Assoziationen Stimmt, hatte Linie ich 6, an der Stelle nicht. Überirdisch, die schöne alte Linie 6. Ansonsten war da nicht so viel los, würde ich sagen. Und von daher, ich finde das immer total bereichernd, aber ich bin auch ein Fan, sobald irgendwo was neu aufmacht, renne ich da auch eigentlich immer hin. Ich also und freue mich erstmal, dass neue Leute da sind und auch an der Bonner Straße ist es wie überall in der Stadt, es machen neue Konzepte auf, die funktionieren oder die funktionieren nicht. Aber ich war auf jeden Fall mal da und habe mal einen Kaffee getrunken oder habe ein Bierchen getrunken, habe mir das mal angeschaut, weil ich das einfach total spannend finde.
Immer. Das ist ja ein tolles Flair, auch immer mehr entstanden, finde ich.
Ja.
Ja, Daniel hat es eben schon ein bisschen angedeutet, ich frage trotzdem mal neugierig nach. Die Erfolgsgeschichte, da fährt ein Kuh, ist mal doof, ich weiß selber drüber zu sprechen, ist das diese Wahnsinnsqualität, die es ist, das sage ich selber als großer Konsument von euch und der das vom ersten Moment an beobachtet, was ihr macht, ist es euer geiles Marketing, ist es ein Mischmasch aus allem, was macht das aus?
Also da ich im Marketing arbeite, ist auf jeden Fall das Marketing schuld.
Also das ist auch nach 3 Jahren besser geworden, ne?
War ein Spaß. Nein, also tatsächlich bin ich der hundertprozentigen Überzeugung, es ist das gute Essen, was die Leute einfach schätzen. Es ist ganz schön schwierig, über so viele Jahre die Qualität zu halten. Mein Mann Martin ist Küchenchef seit 6,5 Jahren und mein Chef Walter macht das ja jetzt seit fast 10 Jahren. Und immer wieder zu sagen, wir treffen auch mal eine richtig unwirtschaftliche Entscheidung, weil uns das total wichtig ist, dass die Qualität stimmt. Das sind auch manchmal ein bisschen schmerzhafte Prozesse, wenn du merkst, ich könnte jetzt hier die Abbiegung nehmen und ein günstiges Produkt nehmen, aber leider schmeckt es nicht so gut. Und da sind wir uns alle im Laden einig, also das gesamte Team. Wir nehmen im Zweifelsfall den fürchterlich unbequemen Weg, Hauptsache es schmeckt gut. Und ich glaube, das ist auch, was die Gäste am Ende total anzieht.
Ist es auch das Ding, ihr seid die Einzigen, die ich kenne, die so lange erfolgreich auf dem Markt sind, ohne eine zweite Dependance eröffnet zu haben. Hat das damit auch was zu tun, dass man immer den Fokus wirklich auf den Laden legt und dann nicht nachlässiger wird?
Also ich muss sagen, das Produkt Burger ist natürlich auch eins, was zumindest bei uns super viel Zuwendung kriegt. Also bis dieser Burger bei dir im Magen verschwunden ist, waren so viele Handgriffe nötig, um das irgendwie so hinzubauen, dass es auch so schmeckt, wie es schmeckt. Und das ist auch nicht unendlich potenzierbar. Und wir hatten auch schon extrem starke Zeiten oder Wochenenden, wo wir gesagt haben, okay, mehr geht aber dann auch nicht und mehr können wir auch nicht annehmen. Wir haben natürlich auch eine räumliche Begrenzung, also die Fette Kuh ist wirklich ein kleiner Laden mit 32 Sitzplätzen plus ein bisschen Außengastroplätze und das ist auch eigentlich ganz gut so. Trotzdem gab es also besonders in den ersten 7 Jahren also schon fast unanständige Angebote zum Verkauf des Konzepts, zu Franchise-Ideen. Und meine Chefs haben da aber auch eine sehr klare Linie immer gefahren. Und ich habe da total großen Respekt vor, weil das natürlich einfach dann einen finanziellen, wirtschaftlichen Effekt hat. Ich bin aber bis heute der festen Überzeugung, dass es genau das Richtige ist. Und ich muss sagen, ich setze gerade ganz viel in unsere Produkte und glaube so ein bisschen, dadurch, dass die Leute seit 10 Jahren die gute Qualität kennen, haben sie jetzt auch keine Scheu und keine Angst, sich mal ein Glas Meatballs für zum Beispiel 10,90 Euro zu kaufen.
Wie siehst du, du bist ja durchaus Kennerin, oder ich habe dich in einigen Formaten gesehen und gehört, wo du auch, ich sage jetzt mal das Wort, referiert hast zu gastronomischen Themen. Wie siehst du allgemein die Gastronomie, wie die aus dieser Krise, wie ich es jetzt mal nenne, rauskommt. Doch am Ende gestärkt. Ich habe das ein paar Mal jetzt in den letzten Tagen auch gehört, wo manche sagen, Mensch, da viele gehen doch gestärkt raus. Ist das so eine natürliche Selektion? Das hört sich jetzt total assi an, so meine ich es nicht. Aber ist diese Krise dann auch eine Chance, so wie ihr sie genutzt habt? Oder sind das Einzelfälle, wo das dann hängen bleibt?
Ich glaube, was total klar geworden ist für jeden durch die Krise, auch weit über den gastronomischen Faktor hinaus natürlich, du kannst dich jetzt auf gar nichts mehr verlassen. Ich glaube, keiner von uns wird weiter so gründen und arbeiten, wie er das vielleicht vorher getan hat. Völlig klar ist schon mal, es kommt also offensichtlich nicht nur auf deine eigene Arbeitsqualität an. Und ich muss sagen, das Thema macht mich ein bisschen traurig, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass viele Läden, die vorher ein bisschen von der Hand in den Mund gelebt haben, die Krise auf gar keinen Fall bewältigen werden. Das ist ein Prinzip, was wirklich natürlich immer auf der Kippe steht und was aus meiner Sicht definitiv nicht überleben wird. Und das finde ich total schade, weil ich finde, gerade die Kölner Gastronomie lebt total von genau dieser Art von Läden. Und ich muss auch sagen, ich habe das immer gerne frequentiert und weiß auch nicht so richtig, wie man denen weiterhelfen soll. Es fordert natürlich auch viele Gastronomen total heraus. Und ich sehe schon in meinem Umfeld, wo auch viele junge, total umtriebige Leute sind, zu sagen, ich arbeite einfach richtig hart an meinem Konzept. Ich setze mich sehr intensiv mit meiner wirtschaftlichen Lage auseinander. Das halte ich persönlich aufgrund meiner eigentlichen Profession immer für einen ganz guten Weg eigentlich. Und ich glaube, für viele ist das ein gutes Learning zu sagen, so, ich mache vielleicht auch nicht nur so Chaos-Gastronomie, die auch ihren totalen Charme hat, sondern ab und zu gucke ich auch mal, ob sich das, was ich hier gerade so tue, auch wirklich lohnt und ob das irgendwie Bestand hat. Und das ist mit Sicherheit ein Learning, was ich persönlich eher positiv beurteilen würde.
Ist was, was du auch wichtig findest. Du bist Gründungsmitglied der Interessensgemeinschaft der Kölner Gastronomie, Martin und ich auch, und hast direkt beim ersten Treffen hast du gesagt, so, und ich würde mich gerne da, das ist jetzt pandemiebedingt alles, so hat das noch nicht passieren können, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass wir zwei Wochen später die Läden schließen werden. Aber ich will den Leuten das auch ein bisschen irgendwie eine Handreiche geben, wie es wirtschaftlich besser laufen kann, mal ein paar Sachen durchgucken, besser strukturieren und da irgendwie, das heißt, das ist ja durchaus ein wichtiger Punkt, wo du auch ein Defizit in der Gastronomie siehst.
Das ist für mich ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich bin ein kommunikativer Mensch, ich komme mit jedem Menschen erstmal ins Gespräch und wenn ich zum Friseur gehe, alle 8 Wochen und 3 Stunden meine ganz liebe Friseurin mir Strähnchen macht, dann habe ich danach auf jeden Fall eine halbe Gastronomieberatung abgerissen. Weil mir das auch irgendwie ein Anliegen ist. Ich merke auch ganz oft, die Leute wollen alle ihr Bestes geben, aber gerade diese Barriere zu dem klassischen Amtsdeutsch, zu Verordnungen und Gesetzestexten ist auch so hoch gehalten, dass ich auch manchmal denke, ich finde es auch richtig unfair. Weil du musst nicht Rechtswissenschaften studiert haben, um eine Gastronomie zu betreiben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich das Gefühl, du solltest es besser getan haben. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schade, weil ich immer den Eindruck habe, die Profession, die jeder Wirt und jede Wirtin ausübt, ist genauso wichtig wie unsere ganzen Anwälte hier in der Stadt.
Absolut, mindestens. Wie kam denn dein Schritt in die Gastronomie? Dein Mann ist ein sehr begnadeter, guter Koch. Du hast Jura studiert, du hast schon angedeutet, das erste Staatsexamen gemacht. Wie kommt man dann zur Fette Kuh, diesem geilen Food-Konzept?
Das war eigentlich ein Zufall. Ich muss sagen, ich habe während des Studiums schon gekellnert immer, sehr gerne in einem sehr schönen Laden am Ubiaring im Spielplatz. Das habe ich total gerne gemacht.
Ach Gott, im Spielplatz hast du gekellnert?
Im Spielplatz habe ich gekellnert und das war total schön. Übrigens
mit meiner Frau.
Mit Daniels Frau Rea.
Oh,
genau.
Oh, nehmen wir Top-Team da.
Ja.
Hatten die immer.
Das war echt. Ja, das war ein total schöner Laden. Auch übrigens für mich immer noch ein Laden, an den ich total gerne denke, weil die beiden Besitzer, Anta und Vicky, waren immer mit Herzblut dabei. Also wirklich allem, was man sich so wünschen kann. Anta war ein mega guter Koch. Ich habe das gern gemacht. Dann habe ich mein Studium weitergeführt und habe 2 Kinder bekommen. Und als mein 2. Sohn auf die Welt kam, hat mein Mann sich entschlossen, zur Fetten Kuh zu wechseln aus seinem alten Job und da Küchenchef zu werden. Das war sein absoluter Traumjob.
Wo war dein Mann vorher als Koch gewesen?
Der war ganz viele Jahre im Bankerthaus in der Wolkenburg.
Okay.
Und danach hatte er mal 2 Jahre in einer veganen Biomanufaktur gearbeitet. Und trotzdem muss man sagen, sein Herz gehört dem Barbecue sozusagen und mir. Ist dann zu Fetten Kuh gewechselt und ich hatte dann schon natürlich einen Einblick da rein, erstmal was für ein cooles Team das ist, was für wahnsinnig coole Chefs das sind und meine jetzige Chefin hat damals immer gesagt, sie bräuchte einfach ein bisschen Unterstützung im administrativen Bereich, also ein bisschen scannen, ne, vielleicht mal irgendwie was ablegen und ich habe angefangen, wollte glaube ich also ursprünglich war geplant wirklich nur so ein ganz paar Stunden einmal die Woche. Aber ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Und ich muss sagen, das liegt einfach daran, dass der Laden mich auch immer angezogen hat. Also ich hatte immer Bock, da was mitzugestalten. Mhm. Ich habe Chefs, die auch Lust haben, darauf Leute reinzulassen, die was mitgestalten. Und mittlerweile sind mein Mann und ich dermaßen verwachsen mit dem Laden. Also ich arbeite da total gerne, auch wenn ich, wie gesagt, aus einem anderen Bereich komme. Ich habe immer das Gefühl, das bereichert eher an der Stelle. Und ich mache das total gerne. Und ich liebe auch all die Stolpersteine, die so ein gastronomisches Arbeiten mit sich bringt, weil das ist für mich immer noch so leben und lebendig und das finde ich richtig cool. Das mache ich gern.
Gibt es denn den Wunsch oder den Plan, mal mit einem Mann, der toller Koch ist, du hast nun sehr viel Background-Erfahrung, Gastronomie, sich klassisch im Restaurant selbstständig zu machen oder gibt es eher andere Wünsche, wenn man so ein Food-Konzept, was bundesweit, sagen wir mal, sehr bekannt ist, mit aufbaut, dann da eher mit reinzuwachsen?
Aus der Erfahrung heraus muss ich sagen, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, ein eigenes Restaurant aufzumachen. Das ist auch nicht mein Traum. Nee, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen.
Michael, hey. Hallo. Trink noch ein Käffchen, genau. Wir sind noch im Gespräch und hol dich gleich dazu, Michael.
Ein paar Minütchen, setz dich an die Theke, genau.
Also ich genieße natürlich zum einen die Vorzüge des Angestelltseins. Das hat durchaus Vorzüge.
Das kann ich bestätigen, ja.
Und ich will das überhaupt nicht für immer ausschließen. Ich bin 34, wer weiß, was noch alles kommt in meinem Leben. Aber aktuell muss ich auch sagen, bin ich da, wo ich bin, total glücklich und auch sehr ausgefüllt. Das macht mir viel Spaß. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich manchmal vielleicht meine Stärken auch noch besser einsetzen kann außerhalb der Arbeit und hatte mich ja deshalb dafür entschieden, unfassbar viel Freizeit in mein Ehrenamt mit euch zu investieren.
Das tust du auf jeden Fall. Das wäre
tatsächlich noch eine nächste Frage gewesen, weil man ja mitkriegt, dass du das mit sehr, sehr viel Liebe, mit sehr viel Herzblut machst, viele Dinge machst, die man auch außen gar nicht sieht, aber die ja nicht nur immens wichtig sind für den Verein, sondern ohne denen es diese Erfolge oder das alles nicht gäbe. Du bist mit der Gaststättenabteilung in sehr regem Austausch, klärst die Dinge vor Ort oder fernmündlich und füllt das dann aus, weil man da was irgendwie ja anstößt dann in so einer Stadt auch oder ist es manchmal eher deprimierend, weil man da doch natürlich manchmal an die Grenzen kommt? Wie erlebst du das, weil du ja viele, viele Stunden in der Woche da rein investierst?
Also erstmal hatte mir ein sehr kluger Mann, Daniel Rabe, mal gesagt, das ist ein Ehrenamt, das soll keine Arbeit machen. Das heißt, tatsächlich habe ich immer das Gefühl, alles, was ich da tue, mache ich auch freiwillig, weil ich Lust habe, das zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das überhaupt nicht deprimierend. Ich habe das Gefühl, wir alle in diesem großen Team machen was richtig Gutes. Ich finde ehrlich gesagt tatsächlich die Tatsache, dass man dafür auch keine Kohle kriegt, sondern das nur aus eigener Motivation, die natürlich von außen auch getrieben wird, macht. Das ist für mich so eine gute Sache und ich finde, wir haben in dem letzten Jahr unfassbar viel gedreht in der Stadt.
Definitiv.
Besonders das, was Daniel angesprochen hat mit der Gastrozentrale, mit der zentralen Anlaufstelle, dass man da auch irgendwie kommunikativ mittlerweile auf einer völlig anderen Ebene agiert und überhaupt auch, also ich habe gar nicht mehr den Eindruck, dass wir in so einer Bittsteller-Situation sind als Gastronomien. Das ist für mich so ein guter Antrieb und ich bin damit ehrlich gesagt sehr, sehr glücklich und sehr selten deprimiert.
Sehr cool.
Das ist super.
Wir sind sehr glücklich, dass Sie die Maike haben. Ne?
Mega das gut. Nein,
das ist wirklich ein Motor und jemand, der uns auf den Rücken frei hält. Das ist echt
toll.
Fantastisch. Wir müssen weitermachen. Du drängst, aber ich habe noch eine
immer. Es ist zickige immer
Frage. Ich bin ein bisschen sauer auf euch, eure Kombo, weil ihr habt vor Jahren mal das Worst-Case-Szenario aufgemacht im Belgischen Viertel und ich war euer treuster Gast und größter Fan, weil ich wohne in Braunsfeld. Das war mir näher, immer als zur Südstadt zu kommen. Mit den Burgern unter gab es legendär gute Hotdogs und Käsekreiner. Warum gibt's das nicht mehr, Maike? Was ist da passiert?
Ja, wie es so ist mit zwei Läden. Das war
wir sind hier live.
Live in der Bar, das gehört dazu.
Genau, wie es so ist mit zwei Läden. Es war ganz schön viel Arbeit, den Spagat immer zu schaffen. Vor allen Dingen, wenn man mit so einem perfektionistischen Anspruch an jedes einzelne Produkt und sei es der blöde Gurkensalat rangeht. Das Projekt hat uns mega viel Spaß gemacht.
War großartig, wirklich.
Wir hatten total viele, total nette Stammgäste, die auch heute sich immer noch melden und sagen so, ey, gibt's euch bald mal irgendwann wieder irgendwo? Aber wir hatten damals tatsächlich, war es so ein Punkt, wo wir so viele Catering-Anfragen bekommen haben über das Worst Case. Die Leute haben gesagt, wir wollen das auf Hochzeiten und auf Feiern, wir wollen den Laden mieten. Das haben wir eine ganze, ganze lange Zeit gemacht, bis uns jemand ein Angebot gemacht hat fürs Ladenlokal, auf das wir eingegangen sind. Im Nachhinein muss man sagen, Worst Case gibt es als Ladenlokal nicht mehr seit Silvester 2019, 2020. Über den Move sind wir im Nachhinein natürlich extrem glücklich. Das Timing war schon gut.
Ja.
Aber man kann auch bis heute und man kann auch in Zukunft das Worst Case immer noch als Catering mieten. Wir sind natürlich durch die Corona-Pandemie mit dem Konzept ein bisschen in der Versenkung leider verschwunden. Aber wir hoffen auch ganz bald gibt es wieder Käsekreiner und Hot Dogs auf
beruhigt
den wirklich guten Hochzeiten.
Ja. Beruhigt mich, weil das ist wirklich fantastisch gewesen. Ja.
So, finale Frage. Wo gehst du selber gerne aus, wenn du unterwegs bist? Treibst dich in die Südstadt? Hast du hier deine Lieblingsläden oder wo geht ihr gerne mal hin, wenn kinderfrei ist? Oder?
Das kannst du ja jemand, der aus der Südstadt kommt, eigentlich schon gar nicht fragen,
das
weil
stimmt.
Ich leide leider an dem Syndrom, an dem alle Südstädter leiden. Ich gehe natürlich keinen Meter weiter als bis zum Klotwigplatz. Wir haben total schöne Läden bei uns. Ich gehe immer noch gern auf ein Bierchen ins Philos. Ja. Es gibt bei uns wirklich fantastische Restaurants. Bei uns in der Elsassstraße gibt es das Johann Schäfer, was immer für ein gutes Bier da ist. Und tatsächlich verlasse ich, wenn dann, nur sehr gezielt die Südstadt. Ich finde es halt total schön, man lässt sich so ein bisschen rumtreiben, geht mal hier, mal dort, ein Weinchen, ein Bierchen und dann sind es halt auch nur noch 25 Meter bis zum Bett in der Elsassstraße.
Von das daher, privilegiert, ja.
So ist es.
Und dein Lieblingsessen, Maike?
Mein Lieblingsessen.
Auch zu Hause, also was ist so das Ding, wo du sagst, ja.
Dein Mann ist Koch.
Wollte ich gerade so ein bisschen vorausschicken, das ist natürlich ein bisschen unfair. Ich fand es tatsächlich, ich glaube, das letzte Mal wirklich überraschend lecker gegessen habe ich im Walschka in Ehrenfeld, also richtig weit weg. Mhm. Aber ich habe immer wieder das Problem, ich gehe wo essen und denke so, vielleicht wird Martins auch leckerer kochen. Es ist tatsächlich so. Aber, ja,
aber wenn er kocht, was ist am liebsten dann?
Boah, das ist eine schwierige
Frage. Bei dem bin ich echt gespannt, wer so viel Ahnung von Essen hat.
Das ist eine richtig schwierige Frage. Ich esse tatsächlich im Privaten relativ wenig Fleisch, bin da sehr picky und freue mich eigentlich immer auf gute vegetarische Sachen. Und ich esse, glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich, mein Geburtstagsessen wären wahrscheinlich Quesadillas, aber so ganz besonders gute.
Okay, das ist richtig gut. Wunderbar. Ja. Ja, und abschließend, wie immer, erstmal ich, dass ich deinen Namen verwechselt habe. Das hat mich eine halbe Stunde jetzt beschäftigt, weil du bist eine geborene Schlüter. Ich glaube, es liegt daran, dass ich deinen Namen
verwechselt habe. Ich bin total stolz, dass du meinen Namen verwechselt hast. Wir haben nämlich, also ich habe bei Facebook angefangen vor 11 Jahren oder so als Maike Montmartre und mein Mann als Martin Simpson. Und als wir dann geheiratet haben, haben wir uns dann in Montmartre Simpson ausgetauscht. Und es gibt so viele Leute, die absolut gar keine Ahnung haben, wie wir in echt heißen.
Ja, aber ich kenne dich ja ganz gut in echt. Ich berufe mich auf so geborene Schlüter irgendwie. Schließ ab mit deinem Musikwunsch. Du kannst ein Liedchen wünschen, was an den Beitrag anschließt und dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Ich wünsche mir den Polterabend in der Elsassstraße.
Oh, wie geil.
Da wohne ich und da haben wir sehr oft Polterabend, auch in der Pandemie. Ich finde das richtig gut.
Ob Olli das da hat, weiß ich allerdings
nicht.
Das hat
der Olli.
Ne? Kann er selber spielen.
Für mich gehabt, ich handle hoch, probiert doch mich wollt nie.
Wird im Live, ob es so geht, mir lohnt, was in der Zeitung steht. Hügst und in Annonce da drin, ich stach mich dritte Pät mit Kinn. Doch bitte hip ein stilles Joch, hier hat es Marie dies Woch. Da kann doch ja nicht möglich sein, der Typ, der muss ich sinn. Was hätte dann, was ich nicht han, wie schön macht der wohl Sinn. Da denk ich mir jetzt feine Sus, ich schläf da ja nicht hin.
Es Polterabend in der Elsassstraße, denn der Peter hier hat morgen Marie. Das Marie hätt ich so gern für mich gehabt. Ich handle doch, probier doch nicht, mich holdet nie.
Ach Marie,
ach Marie,
ach Marie,
ach Marie,
mir redet es so wie.
Wie hätt ich mit dir bis nach der Straße. Doch mit mir, doch mit mir, da wollst du nie.
Ich hab ne LKW bestellt. bestellt von meinem allerletzten Geld. Der hat eine ganze Ladung Schutt, dann den für die Tür geschutt. Eine Jodemischung, Sauerei, genau genommen Fünferlei. Hausmüll, alter Schrott und Gieß, Jodgemenk mit Uremiss. Der Peter hat der Dreck gefäscht und ich hannet Marie. 3 Stunden in der Kneipe entführt und Spaß gehabt wie nie.
Rückes Polter oben in der Elsassstrauß, denn der Peter hier hat morgen mit Marie. Das Marie hätt ich zu gehen für mich, ihr hat mich handelt auf, und wie doch mich geschuldet nie.
Ach Marie,
ach Marie,
ach Marie,
ach Marie, mir deidet es so wie, wie hätt ich mit dir die Snarte Sprache. Doch mit mir, da wollt's denn nie.
Ach Marie,
ach Marie,
ach Marie,
ach Marie,
mir deidet het so wie.
Wie ich mit dir ist nach der Straße gefecht. Doch mit mir, da wollt's denn nie. Doch mit mir, da wollt's denn nie.
Polterabend in der Elsasstraße. Weiter geht's. Michael Trippel zu Gast. Für mich und für viele andere, glaube ich, auch die Stimme Kölns. Nicht nur die bekannteste, sondern auch die prägnanteste. Seit 1999 Stadionsprecher des 1. FC Köln. Und damit, glaube ich, vielen, vielen Hörern bekannt. Herzlich willkommen, Michael. Grüße dich.
Ja, herzlich willkommen, sage ich auch von meiner Seite. Freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, und bin gespannt auf die 30 Minuten, die wir miteinander verbringen.
Wir auch auf jeden Fall. Wir fragen am Anfang eigentlich immer, weil wir so schwierige, komische Zeiten haben. Pandemie, Corona, Lockdown. Wie kommst du persönlich da durch? Wie trifft dich das?
Ich sage ganz offen, so nach einem Jahr, es nervt. Mhm. Es nervt langsam. Also ich bin gerne bereit, Einschränkungen zu machen und mich auch an die Richtlinie zu halten. Das ist nicht mein Problem. Das Problem ist einfach, dass du nach einem Jahr siehst, dass es eigentlich keine vernünftigen Fortschritte gibt. Wir laufen von einem Lockdown in den anderen mit Maßnahmen, die mir nicht so ganz klar sind. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige,
das ist wohl so,
dem
ja.
das so ist oder dem das so geht. Also ich spiele ja selber auch Golf seit einigen Jahren. Macht mir Riesenspaß, auch eine schöne Abwechslung, einfach draußen zu sein und sich zu bewegen an der frischen Luft. Viel Abwehrstoffe oder Abwehrkräfte auch aufzunehmen dadurch. Und auch das wird dann verboten in dem harten Lockdown, obwohl man mit 2 Leuten, man kann es ja auch beschränken auf 2, es muss kein Viererflight sein, mit 2 Leuten an der frischen Luft zu spielen. Man ist auch nicht nebeneinander, man geht ja aus dem Weg, wenn der andere schlägt. Man weiß ja nie, wo der hinschlägt. Und das sind so Dinge, die ich nicht logisch erklären kann, die mir schwerfallen, auch anzunehmen. Jetzt haben wir wieder das ganze Theater. Donnerstag sollte Ruhetag sein. Jetzt ist Donnerstag wohl wieder kein Ruhetag. Mal sehen, was morgen wieder ist.
Tagesaktuell, ne?
Ja, absolut tagesaktuell. Ich weiß nicht, wenn ich hier über den Klotwigplatz laufe, muss ich eine Maske tragen, muss ich keine? Gehört das zum gefährdeten Gebiet? Gehört es nicht zum gefährdeten Gebiet? Also es kann, glaube ich, kein normaler Mensch mehr alles auseinanderhalten. Und das ist so das, was mich nervt. Ist. Ich habe eine nette Begegnung gehabt. Ich bin bei der Kölnischen Karnevalsgesellschaft, da gehe ich auch immer im Rosenmontagszug mit seit vielen, vielen Jahren. Und wir machen sonst immer ein Aschermittwochessen. Das ist natürlich ausgefallen. Jetzt hatten wir aber, darf ich die Konkurrenz nennen?
Ja, das ist ja ein Fischrestaurant.
Dann hatten wir in der Wolfstraße in Poisen, konnten wir so ein Aschermittwochessen bestellen, das dort auch abholen. Das habe ich auch gemacht. Das war so 6:30 abends am Aschermittwoch. Und dann wurde mir das sofort in den Kofferraum gestellt. Und dann standen aber so ein paar Leute mit einem kleinen Tischchen vor dem Poisen und es gab ein Gläschen Wein. Und dann standen wir da plötzlich mit 6 Leuten, haben ein Gläschen Wein getrunken und haben uns unterhalten, haben geflaxt. Diese halbe Stunde, die hat so gut getan. Ne?
Also
es ist unglaublich, ne? Was du in dieser Zeit alles wertschätzt plötzlich. Das hat so gut getan, diese halbe Stunde. Ich konnte da auch nur ein Glas Wein trinken, weil ich mit dem Auto da war. Aber das ist nochmal einem klar geworden, wie sehr einem das fehlt einfach, ne? Das soziale Miteinander. Ne? Ich rufe ja die ganzen Fanclub-Vorsitzenden an, jetzt, wenn sie Geburtstag haben, um mit denen Kontakt zu haben. Und habe dann jeden Tag ein paar Telefonate, die ich mit den Jungs und mit den Mädchen mache. Auch da ist immer das Gleiche. Wir wollen zurück ins Stadion. Dieser ganze Tag, es ist ja nicht nur das Spiel als solches, sondern vorher sich zu treffen, ein Bierchen zu trinken.
Das Sozialleben drumherum,
ja,
ne?
Absolut. Miteinander zu diskutieren, zu hören, wie geht's dir denn? Man sieht sich dann ja nur alle 14 Tage im Stadion, aber schon seit Jahren. Und einfach dann noch miteinander zu reden, diesen Tag miteinander zu verbringen, alles das fehlt den Leuten. Und das wird, umso länger es dauert, umso schwieriger wird das auch immer alles zu akzeptieren. Ich bin kein Querdenker, ganz sicherlich nicht. Aber es ist, ich bin ja, was das Impfen angeht, bin ich einer anderen Meinung. Ich meine, es müsste alles geimpft werden, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
Du kommst aus der Pharmabranche, ne?
Ja, ich bin ja 40 Jahre in der Pharmaindustrie gewesen, 32 Jahre bei GlaxoSmithKline, der größte Impfstoffhersteller der Welt. Ich kenne mich mit Impfstoffen auch aus und weiß auch, wie schwierig Impfstoffe herzustellen sind. Wie lange das eigentlich dauert, bin überrascht, dass das jetzt so schnell gegangen ist. Und alle, die sich impfen lassen können, sollten das sofort machen. Wenn ich höre Nebenwirkungen AstraZeneca, natürlich gibt es auch beim Impfen Nebenwirkungen, aber wenn ich 1,5 Millionen Personen geimpft habe und ich habe dann 8, vielleicht sind es jetzt auch 12 oder 14 angebliche bösartige Nebenwirkungen, dann sage ich immer bei der Antibabypille, da hast du 110 bei 1,5 Millionen, die eine Thrombose bekommen. Und da sagt keiner was, dann wird die Antibabypille trotzdem geschluckt. Also das sind auch so Verunsicherungen, die ich so unglücklich finde, auch der Bevölkerung gegenüber. Dann sagen einige, nee, ich lasse mich nicht mehr damit impfen, nehmen ihren Impftermin nicht wahr. Ich kenne einige, die auf der Intensivstation waren und dann sage ich, dann bitte dieses winzige, winzige kleine Risiko einzugehen, aber dafür geimpft zu sein, das sollte jeder mitmachen.
Bin ich beide ja, auch wenn ich aus der Pharmabranche komme, aber teile ich komplett. Und
nein, man sollte bei Aldi impfen, man sollte bei Ikea impfen, man sollte in Supermärkten, in Apotheken impfen, überall, wo es möglich ist. Ich sage auch immer, wenn man die Jüngeren früher impft als vielleicht die 80-Jährigen, die Jüngeren sind ja dann auch geschützt und schützen damit ja auch wieder die 80-Jährigen vor einer Ansteckung. Ja. Das sind alles so Dinge, die mir schwerfallen zu akzeptieren.
Lass mich mal gerade, ich bin nicht Laie, was den FC angeht, ich bin Kölner und krieg's durchaus mit, aber jetzt nicht so voll drum. Wenn ich höre Stadionsprecher FC, würde ich jetzt mal sagen, ist für jeden Kölschen irgendwie so der Traumjob überhaupt. Ich höre jetzt aber raus, es ist aber tatsächlich ein Nebenjob. Du machst das dann quasi nebenbei, ist das, oder wie läuft das genau?
Ja, es ist inzwischen, also früher habe ich als Honorarkraft quasi gemacht. Ne? Ich habe 450 Euro im Monat dafür gekriegt. Mhm. Lacht sich jeder kaputt, glaubt kein Mensch, wenn ich ihm das erzähle. Das ist aber so. Inzwischen bin ich, weil ich ja auch in Rente offiziell bin, habe ja mein volles Rentenalter auch erreicht, bin also raus aus der Pharmaindustrie, bin ich jetzt halbtags beim FC eingestellt. Und da gehörten die ganzen Moderationen dazu, die jetzt leider vielfach wegfallen. Wir haben ja nur noch die Profis und die U21, jetzt kommen am Sonntag die Frauen wieder dazu. Aber die U19 und die U17 fällt weg, was ich auch dann gemacht hätte alles. Auch Moderationen in anderen Bereichen, sei es bei der Stiftung oder bei Veranstaltungen, wie auch immer, das fällt leider alles weg. Deshalb bin ich ein bisschen mit in der Fanbetreuung auch tätig. Wie gesagt, rufe die Fanclub-Vorsitzenden an, rufe auch schon mal Leute an, die gekündigt haben, versuche die dann oder von denen erklären.
Gibt es ja wohl so mal einige geben, ja?
Ja, gibt's immer welche, sage ich mal, aber er hält sich Gott sei Dank in Grenzen, aber ich habe das Glück, dass ich dann zwei Drittel wieder zurückkriege. In der Diskussion, warum machst du das, wieso? Und das ist sehr hochinteressant dann, mit denen zu reden und zu sprechen. Was toll ist, dass du, wenn du auch mit den Fanclub-Vorsitzenden sprichst, telefonierst, das ist ganz anders, das tut einem richtig gut. Es ist nicht dieser Shitstorm, den du sonst in den Social Media erlebst. Ne? Das ist einfach völlig normal, neutral. Oftmals auch so, ja, wir stehen das durch, wir schaffen das, wir steigen nicht ab. Wir sind ja FC-Fans, außerdem kennen wir das ja gar nicht anders aus den letzten 20 Jahren. Also aber nicht so, der muss weg und das muss weg und Trainer raus und wie auch immer, all diese Diskussionen führst du gar nicht dann im
Training. Das ist angenehm wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Ist absolut angenehm.
Aber deine Ursprungsfrage macht mich auch neugierig, ich weiß es auch nur ein bisschen. Wie bist du damals Stadionsprecher geworden? Wie ist das gekommen?
Ich war ja 10 Jahre Fanbeauftragter beim FC.
Der erste in Deutschland,
der erste, den es überhaupt in Deutschland gab, von 84 bis 94 und habe danach den Pressesprecher der Amateure gemacht. Wir hatten da gar keinen richtigen Pressesprecher und Stadionsprecher bei den Amateuren. Und habe da quasi angefangen und bin dann aber auch schon 94 Assistent von Hans-Gerd König geworden, habe damals die Musik gespielt, wobei das keine Kunst war, die Anlage im Müngersdorfer Stadion, sage ich immer, da konntest du AC/DC oder Heino spielen, das hat sich immer gleich angehört.
Das stimmt auch.
Das
wirklich,
wurde nachher am Ende ein bisschen besser, da hat man dann extra Boxen aufgestellt, da kannst du ein bisschen Dramaturgie einführen, aber ich habe immer schon früher auch als Fanbeauftragter gesagt, man kann mit unserer kölschen Musik, ich nenne sie nicht Karnevalsmusik, ich nenne sie kölsche Musik, nein, auch Volksmusik dazu sagen, kann man so viel im Stadion machen. Ich wusste es ja als Fanbeauftragter auch, was die Fans gerne hören, welche Musik. Und das habe ich dann 99 einfach angefangen mit diesem Programm, was wir heute noch haben letztendlich, wo ja auch viele nachher sagen, ja, das Schönste sind immer die halbe Stunde vor dem Spiel. Mhm. Das habe ich damals gemacht. Ich konnte das machen, weil man hat mich machen lassen. Das wird ja auch immer alles schwieriger, umso mehr Leute du hast in so einem Verein oder überhaupt in Unternehmungen, umso mehr haben Mitspracherechte. Und man hat mich damals einfach machen lassen und das Ergebnis haben wir heute noch. Weil es einfach jemand gemacht hat, der mit Herzen dabei ist und der einfach selber Fan ist.
Du bist jetzt 23 Jahre dabei. Siehst du irgendein Datum, wo du sagst, das war es?
Ja, ich habe ja, meine Zielvorstellung ist, gut, du weißt beim Fußball ja nicht, das kann ja immer ganz schnell gehen, meine Zielvorstellung ist 2024, weil wir dann ja auch nochmal die Europameisterschaft auch in Köln haben.
Ja.
Und ich habe ja 2006 auch bei der Weltmeisterschaft den Stadionsprecher gemacht. Das ist ein tolles Erlebnis. Und das würde ich gerne 2024 nochmal bei der Europameisterschaft machen und dann ist Schluss für mich. Ne? Das wäre so das Ziel, also, was ich gerne noch erreichen würde. Schauen wir mal.
Nach so vielen Jahren da, bist du nervös, wenn du auf den Rasen gehst? Hat sich das gelegt?
Also nervös nicht wegen der Moderation oder als Stadionsprechertätigkeit. Ich bin immer nervös, wenn der FC spielt.
Das weiß ich. Wir waren zusammen aus jetzt in Leverkusen vor vielen, vielen Jahren. Ne?
Ja, da bin ich rausgegangen. Ne?
Ja, genau. Ja.
Das konnte ich mir nicht mehr mit angucken. Wir hatten ja 2-0 geführt, das war das. Ne?
Das war das Spiel, genau.
Und dann haben wir noch 2-2 gespielt und die Leverkusen waren sowas von überlegen, wo du sagst, also es ist immer noch eine Frage der Zeit, wann das 3-2 fällt. Das kann ich mir nicht mit antun. Bin ich raus. Hab dann noch versucht, ein Bier zu kriegen, gab es natürlich auch nicht. Oder musstest du dir auch wieder so eine Karte besorgen, ne? So eine Verzehrkarte. Ja, genau. Und ich will keine Verzehrkarte von Bayer Leverkusen haben, glaube ich nicht, weil die nutze ich nicht.
Ja.
Oder hätte ich nur noch an dem Tag genutzt. Aber ja, es gab auch, glaube ich, kein vernünftiges Bier, kam auch noch dazu. Also,
schwierig
aber,
alles.
Ja, aber wir haben es ja dann durchgekriegt. Es ist ja beim 2-2 geblieben, genau. Ganz wichtiger Punkt eben. Das hast du ja danach gesehen, als das Mainz-Spiel dann kam. Und wir dann in Europa dabei waren, das war eine schöne Zeit, ja.
Das stimmt auf
jeden
Fall.
Lass mal zum Thema schöne Zeiten einen Schritt zurückgehen. du hast, was ich ganz spannend finde, Schauspiel studiert.
Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht.
Oder eine eine Ausbildung gemacht. Berlin, Hamburg, glaube ich, und Essen oder Gelsenkirchen.
Bochum.
Auch dann gespielt im Theater der Keller in Köln.
Richtig.
Das viele Jahre gemacht oder irgendwann war dann das Stopp?
Ja, gesagt, drei Jahre war ich im Kellertheater und dann habe ich mich entschieden, entweder Geld oder Kunst.
Okay.
Ich habe mich dann fürs Geld entschieden, bin damals auch dann in die Pharmaindustrie gegangen und ich muss heute sagen, das war der richtige.
Okay. Aber jetzt noch im Hobbybereich noch irgendwie tätig, diesbezüglich war gar nicht?
Theatermäßig gar nicht, hatte ich auch gar keine Zeit mehr zu nachher, weil ich habe sogar im Kellertheater noch gespielt, als ich schon beruflich in der Pharmaindustrie war. Und dann hast du ja jeden Abend deine Vorstellung auch, oder fast jeden Abend. Und wenn du dann Tagungen hattest mit deiner Firma, dann wurde das immer eng. Ich habe ja mal das Problem gehabt, sogar mal Mittwochabends zu spielen. Da spielte der FC gegen AS Rom im UEFA Cup. Und
das ist 84.
Wie kriegst du das jetzt hin? Und dann habe ich, Gott sei Dank musste ich nur im ersten Akt, war meine Rolle, im zweiten schon nicht mehr. Und dann bin ich nach dem ersten Akt sofort los und habe noch die zweite Halbzeit gesehen im Stadion, ne? Ach ja, das war es. Selbst als meinem Hochzeitstag habe ich gespielt im Kellertheater. Ne?
Ja.
Ja, du kannst ja nicht einfach absagen, also auch wenn es der Hochzeitstag ist, dann haben wir eben die paar Jahre so ein bisschen später. Halt.
Aber dann ist schon sehr bewegt, sehr vielschichtig. Ich meine, Pharmaindustrie und Schauspiel ist jetzt grundsätzlich nicht zwingend ähnlich, sage ich mal. Ja. Fußball, Fanbeauftragter, damals habe ich auch noch ein paar Fragen zu, war eine sehr wilde Zeit, als du das gemacht hast, gerade in Köln. Aber du bist dann ja, wie soll ich sagen, mit allen Dingen des Lebens grundsätzlich vertraut und hast von nichts Hemmungen, ne?
Ja gut, einerseits hat die Schauspielausbildung natürlich sehr geholfen, was die Moderation angeht, was auch, sage ich mal, das keine Angst davor zu haben, vor Leuten zu stehen, vor Leuten zu sprechen, vor Leuten zu agieren. Das war nie ein Problem für mich gewesen. Wobei, sage ich mal, für einen guten Schauspieler oder für einen guten Stadionsprecher, wie auch immer, du hast immer ein bisschen Lampenfieber, das gehört einfach dazu. Weil so immer diese Angst vor zu haben, jetzt ein Blackout zu haben, und du weißt gar nicht mehr, was du sagen willst, weißt noch nicht mal mehr, wie der Spieler heißt. Gott sei Dank nie passiert.
Ja.
Aber die Angst bleibt, ne? Das finde ich beruhigend.
Ja, so ein bisschen schon. Ja, klar, gehört auch dazu einfach. Ne?
Sag mal, aktuelle Situation. Martin hat vor ein paar Tagen bei Facebook geschrieben, so, Leute, alle Schnauze halten jetzt alle für den FC, ja, und ich will dir nichts Negatives mehr hören. Und ich ziehe das durch wie Nordkorea, alle anderen werden gesperrt.
So, so ähnlich.
Jetzt aber doch mal jemand, der ja so richtig vom Fach ist. Wenn ich das so betrachte, wird das doch dieses Jahr echt eng, oder? Also schweres Restprogramm. Wir stehen da jetzt, die anderen gefühlt gerade so ein bisschen, also nicht im Lauf, aber doch gut
besser
drauf.
Besser als wir, ja.
Also habe ich länger so nicht gesehen. Wie schätzt du das ein?
Ja, da kannst du von ausgehen, also bis zum letzten Spieltag eng bleibt. Ne? Ja. Das gehe ich auch ganz fest von aus. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Glück, ein Quäntchen Glück, was du brauchst, um dann vielleicht 15. zu werden. Ich sage immer, wenn du 16. wirst, dann hast du die Relegation. So was hatten wir noch nicht, das ist neu. Das muss man nicht haben.
Aber nee,
besser,
nicht.
Aber HSV besser, finde ich ja aber spannend. Besser als direkt abzusteigen. Es gibt ja noch Mannschaften, HSV zum Beispiel, die haben das zweimal geschafft. Auch Mönchengladbach hat es ja mal geschafft, sehr eng auch.
Mit und danach einen großen Erfolgsweg.
Und danach sind sie so richtig nach oben gegangen.
Eintracht Frankfurt ähnlich, ja, Relegation. Genau. Ne?
Also es gibt Mannschaften, wo du sagst, das kann auch ein neuer Anfang sein. Ein neues, vielleicht auch ein neues Glücksgefühl, was die Mannschaft dann auch nach vorne bringt oder den Verein nach vorne bringt. Lieber wäre mir natürlich der 15. Platz, gar keine Frage, als die Relegation noch zu spielen.
Ja. Hattest du das so erwartet vor Saisonbeginn?
War fast zu erwarten. Also die finanziellen Möglichkeiten, um die Mannschaft wirklich, wirklich gut zu verstärken, sind nicht da, sind nicht gegeben. Durch Corona geht uns nicht alleine so, geht der anderen Mannschaften auch so. Gut, jetzt kann man darüber diskutieren, warum hat man diesen Spieler verkauft und den anderen geholt. Gehört immer auch ein glückliches Händchen dazu.
Total. Ne?
Man hat Pech mit dem Andersen gehabt, dass er sich da verletzt hat. Der sollte ja die Rolle dann übernehmen, eigentlich von Córdoba, zumindest als Stürmer oder ein Stürmer, den du dann präsentieren kannst. Córdoba musstest du verkaufen bei dem Geld, was du dafür kriegst in dieser Corona-Zeit, in den Schulden, die du einfach aufgebaut hast. Und ich sag mal, wenn wir es schaffen, drin zu bleiben, dann wird das nächste Jahr auch nicht viel einfacher. Ne?
Ja, sehe ich ähnlich. Ja. Obwohl, ihr beide kennt meinen unerschütterlichen FC-Optimismus, aber das ist so, man muss versuchen, knapp drin zu bleiben und dann Stück für Stück sich doch wieder zu entwickeln. Aber es ist jetzt nicht die rosigste Zeit, was den Verein angeht, keine Frage. Umso wichtiger zusammenzustehen, was ich so vehement bei Facebook gefordert habe.
Ja, es gibt ja auch die Trainerdiskussion, die ich immer ganz interessant finde. Ich mische mich da gar nicht ein, weil ich kann das nicht beurteilen. Ich bin nicht beim Training dabei. Ich kann nicht sagen, wer hat eine gute Trainingsleistung absolviert, wer nicht. Also man kann immer darüber diskutieren, warum hat er die Mannschaft so aufgestellt und warum hat er so gewechselt. Gibt es immer 1000 Möglichkeiten. Da gibt es Millionen von Trainern, die das alles dann besser wissen in dem Moment, wenn es dann nicht funktioniert hat. Aber dann hat man plötzlich in Dortmund gewonnen. Man hat vor allen Dingen in Mönchengladbach gewonnen. Jetzt hätte man fast wieder gegen Dortmund gewonnen. So falsch kann das dann alles nicht gewesen sein, aber momentan ist es noch zu wenig, leider Gottes.
Absolut. Michael, der FC ist wie immer, da jetzt auch angesprochen, immer wieder in Umbruch und in Krisen und Schwierigkeiten. Seit 1998 Stadionsprecher, 1984 Fanbeauftragter. Ich sag mal, du hast viele Kommen und Gehen sehen beim 1. FC Köln und viele Wendungen als Vereins auch erlebt. Von dem elitären Großstadtverein, der die große Fresse haben wollte, sich auch so präsentiert hat, zu dem sehr Kölschen, was du, glaube ich, auch ein bisschen mitgeprägt hast. Wie schafft man es, diese vielen Jahre da zu bleiben, nicht irgendwann mal hinweggefegt zu werden?
Weiß ich nicht.
Du musst andere wahrscheinlich fragen, ne? Nein, aber du hast ja die Ära
Oberhaar erlebt. Ich denke mal, eins ist ganz wichtig. Ich habe ja nun auch schon mal Ärger gehabt mit dem einen oder anderen Manager beim 1. FC Köln. Das wisst ihr ja, das ist ja auch nichts, keine Besonderheit jetzt.
Nee, erzähl noch mal kurz, selbst ich weiß das gerade nicht. Das heißt was?
Ja, Drettig hatte mich mal angemacht. Ja, Schmadtke wollte mich loswerden.
Stimmt, Schmadtke, stimmt. Das
ja, ja, ne? Das war ja ein Riesentheater gewesen. Also es gab immer mal was. Spinner wollte auch mal einen neuen Stadionsprecher zwischendurch haben. Letztendlich alles überlebt. Ich denke mal, mein Vorteil ist ganz sicherlich die Authentizität, die da ist, als Person eben auch. Sie wissen alle, ich bin Fan und ich mache das nicht, weil ich damit Geld verdienen will oder berühmt werden will.
Oder du bist lokaler Radiomoderator oder sowas, genau, ne? Wie genau, so anders.
Genau, ich erlebe das genauso mit wie der normale Fan in der Kurve oder auf dem Sitzplatz. Ich leide mit der Mannschaft, mit den Ergebnissen, mit dem Verein. Ich freue mich riesig, wenn es gut geht.
Und was man dir auch anhört, das finde ich immer so
ja,
schön.
Ja. Das Dauerkardinal.
Kommt schon mal durch. Ja. Absolut, ja.
Und Aber das ist die Authentizität meiner Person, das ist das A und O letztendlich. Ne? Dass man weiß, der Trippel, das ist ein echter FCer letztendlich. Ne? Dem geht es wirklich darum, dass der Verein erfolgreich ist. Der leidet damit, der, genauso wie wir alle auch. Und der ist nicht abgehoben oder sonst irgendwas, sondern er ist Fan, ist immer Fan geblieben.
Das heißt, wie wichtig ist es für dich, dass die Fans endlich wieder ins Stadion kommen?
Ja, ich bin ja im Stadion selber, das ist trostlos. Ich sage das nur ganz klar, das ist absolut trostlos. Wir machen das eigentlich mehr für die Spieler auch, damit die ein bisschen das Gefühl haben, ein bisschen Normalität da ist. Also Mannschaftsausstellung, kurze Begrüßung, die ist ja wirklich nur ganz kurz.
Das ist aber schon beklemmend, oder?
Ja. Ja, das Allerschlimmste ist nach dem Spiel. Nach dem Spiel bist du ja noch ein bisschen aufgedreht vom Spiel her. Normalerweise trinkst du dann einen Kölsch, zwei oder drei Kölsch und unterhältst dich mit den Leuten, gehst das Spiel nochmal durch, kommst langsam runter, diskutierst und. Und jetzt bin ich eine halbe Stunde nach Spielende bin ich zu Hause im Wohnzimmer und weiß überhaupt nicht, was los ist. Ne? Das ist eine irre Leere, die dann entsteht in dir auch. So, was war das denn jetzt alles? Ne? Ja, das ist... trostlos.
Und dein Tipp, wann hast du wieder Zuschauer im Stadion? Nicht nur jetzt vielleicht 300 oder 1000, wie durchs Modellversuche, die vielleicht kommen werden, sondern wieder das große Orchester, die Kapelle
kommt. Ja, die ganz große Kapelle, glaube ich, wird noch bis Ende des Jahres bestimmt dauern.
Echt, glaubst du?
Ja, glaube ich schon. Aber wir werden vielleicht mit ein paar Tausend dann zu Beginn der neuen Saison beginnen können, wenn dann eine relativ gute Impfquote auch erreicht worden ist und dann wieder die ersten Zuschauer reinkommen können. Also 50.000, glaube ich, in diesem Jahr wird es eng.
Dann nochmal, weil wir jemanden vom Fach haben. Du sagst, du hast in der Pharmaindustrie mit Impfung zu tun gehabt. Ja, das ist so eine Frage, wo sich eigentlich kaum jemand mit auskennt, aber jeder redet drüber. Ja. Das heißt, du siehst das schon so, dass wir eigentlich einen Riesensprung da gemacht haben, dass wir so schnell impfen können und dass wir jetzt auch, dass es natürlich ein bisschen dauert, eine Impfstruktur aufzubauen, das hältst du für normal und das ist halt einfach so. Und siehst auch, dass jetzt in den nächsten Monaten wirklich wir das hinkriegen, die Leute... Also, Spritze rein zu rammen, sag ich mal.
Es ist einfach toll, wie schnell diese Impfstoffe entwickelt worden sind. Sie haben ja auch Studien durchlaufen mit zigtausend von Probanden letztendlich, die dann gezeigt haben, ist der sicher, ist der nicht sicher und vor allem ist der wirksam. Und wenn du so bei AstraZeneca hörst, der ist nur in Anführungsstrichen zu 70% wirksam, heißt das ja nicht, dass 30% da nicht geschützt sind. Das ist völliger Unsinn. Es sind alle geschützt. Du hast eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, nicht mehr daran zu erkranken und schützt vor allen Dingen auch die anderen. Aber es heißt ja nicht, dass du da nicht mehr geschützt bist. Du bist durch jeden Impfstoff geschützt letztendlich, den du bekommst. Und deshalb sollte sich auch jeder so schnell wie möglich impfen lassen. Und das ist das Einzige, was ich ja eben schon gesagt habe, was ich kritisiere. Ich hätte vorher freigegeben. Ich hätte das nicht auf die 80-, 70-, 60-Jährigen bezogen. Natürlich ist das wichtig, dass sie geimpft werden, wie alle anderen auch. Aber wie gesagt, wenn ich Jüngere impfe, dann schütze ich ja auch die Alten, weil sie halt nicht mehr angesteckt werden können in dem Fall. Und auch gesichert sind und wir hätten eine viel schnellere Durchimpfungsrate.
Glaubst du noch so weit unser System an unseren Staat, dass sich das jetzt langsam mal beschleunigen wird? Und
ja, es gibt ja andere Länder, die haben das gemacht. Guck dir Israel an, die sind ja fast
Großbritannien, durch.
Großbritannien, USA. USA macht es auch sehr schnell, die haben natürlich ein paar Einwohner mehr letztendlich, aber auch erst jetzt machen sie das, ne? Durch die neue Regierung, sage ich mal. Also da gibt's ja Bilder auch, wo du mit dem Auto vorfahren kannst, dann wirst du geimpft. Ne?
Und Ikea und sonst wo.
Ja, ich sag ja, alles aufmachen, wo es möglich ist, wo unsere Bevölkerung sich aufhält, da soll geimpft werden. Ja. Und so schnell wie möglich.
Ich glaube, gute Wünsche, guter Plan und wir wären viel weiter in 3 Monaten, wenn das mal alles umgesetzt würde. Ja. Ne?
Dann gibt es diese Verunsicherung wieder, was AstraZeneca angeht. Das ist auch sehr, sehr, finde ich, sehr unglücklich gelaufen. Es gibt halt Leute, die Angst haben, ja, aber die Nebenwirkungen und wie auch immer. Ja. GlaxoSmithKline, wo ich gearbeitet habe, ist auch sehr stark in der Asthma-Therapie, Asthma und COPD. Wir haben inhalative Kortikoide gehabt, die den Leuten sehr stark geholfen haben beim Asthma. Da hat man auch gesagt, Kortikoide haben auch Nebenwirkungen, haben die. Und dann hat mal ein namhafter Professor gesagt, lieber ein bisschen dünne Haut kriegen durch das Kortikoid, als 30 Zentimeter Erde über dem Kopf zu haben.
Ja, alles dran. So, kommen wir langsam zu... zum Ende? Wir sind schon
die über eine halbe Fragen. Stunde. Ja, wie immer. Das ist kurzweilig, ja.
Das geht fix. Das ist tatsächlich wahr. Wenn du, ich muss mal fragen, wohnst du in Köln?
Brauweiler.
Ich wohne in Brauweiler. Also
in ist Brauweiler. Stadt was ist das?
Für mich ist das Köln.
Schmiede ist Löwe nicht, aber von der Schmiede 5 Kilometer
Meter weit.
Kloster. Alles klar. Gastronomisches Leben in Brauweiler?
Also es gibt einen Italiener, den ich auch supporte. Sagen wir, support your local.
Ja, wichtig.
Ja. Nicht, dass der auch noch zumacht. Ne? Da wird regelmäßig bestellt. Da gibt es den Guidel-Platz, der ist jetzt neu eingerichtet worden. Da kannst du auch schön draußen auf der Terrasse sitzen. Das haben wir im Sommer jetzt auch gemacht. Mhm. Und sind auch häufiger essen gegangen. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Aber gastronomisch, wir haben eine ganze Menge in Köln. Also normalerweise fahre ich auch nach Köln zum Essen. Ja. Also das ist dann mit der Familie, dass du dann schon mal Sonntagabends oder Samstagabends dann dahin gehst. In Sintern gibt's die Fledermaus. Das ist auch sehr, sehr angenehm, sehr schön dort.
Schöne Weine, ne?
Atmosphäre, ja.
Ja, auch schon.
Ich bin ja ein Weinliebhaber, von daher ist das, kommt mir das immer dann sehr entgegen. Gut, beim Italiener kriegst du auch immer gute Weine. Also, das ist nicht das Problem. Ja, sonst in Köln. Ich bin hier schon mal um die Ecke früher gewesen im Teatro.
Zugweg, für
den Italiener halt. Mhm. Der war ja früher in Syrt auch gewesen, bevor er dann hier hingekommen ist. Ich esse gerne Steaks. Mhm. Beef and Reef gibt es, ne, auf der Bonner Straße unten.
Ist das gut?
Ist das gut? Genau, das wäre jetzt auch, war noch nie
also
da.
Ich, auch ja, nicht.
Ich denke mal so die Lage. Wenn,
genau, aber, ich auch.
Ja,
genau so.
Die haben einen sehr schönen Garten draußen auch, wo du draußen sitzen kannst. Das habe ich auch im Sommer gemacht. Oder ist schon wieder anderthalb Jahre. Ich weiß gar nicht, weil wir letztes Jahr konntest du ja nicht so viel machen. Sehr tolle Steaks, aber auch teuer. Richtig teuer, hochpreisig. Ne?
Aber Top-Qualität.
Also, Qualität sehr, sehr gut, ja. Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber es war damals noch sehr, sehr gut. Da schon mal hingegangen, aber sonst gibt es so viel Auswahl letztendlich. Mhm. Alle machen einen guten Job. Wir haben ja jetzt auch hier wieder in der Ecke eine Darmstädter Straße, jemand den Stern gekriegt hat.
Oder genau, sogar das ist großartig. Ja. Hochverdient.
Ja. Auch wirklich gut, möchte ich sagen. Ja. Also das ist schon top.
Also wenn ich essen gehe, versuche ich, oder nicht versuche, ich gehe gut essen gerne. Hm?
Ja.
Und das ist, was ist dann dein Lieblingsessen, deine Leib- und Magenspeise? Zu Hause, wenn du selber kochst oder wenn du ausgehst, Italiener,
zum Potkin. Ja, wenn ich selber koche, gibt es immer Putenbrust. Die kann ich gut machen in der Pfanne. Ja, oder wir haben auch in Braunweiler haben wir den Steaklieferant. Da kriegst du wunderbare Steaks.
Ja.
Die esse ich natürlich auch sehr gerne, wobei ich mich so ein bisschen mit dem roten Fleisch jetzt nicht verabschiedet habe, aber nicht mehr ganz so häufig.
Okay.
Möglichkeiten. Weiß nicht, ob es hilft. Man hofft es dann immer, dass es hilft, aber mehr weißes Fleisch, eben helles Fleisch. Aber ich bin eigentlich ein Fleischesser, muss ich sagen.
Gutes Fleisch.
Ja, ja. Schönes Stück Steak. Also.
Abschließend erstmal der gemeinsame Wunsch, dass der FC bitte, bitte drin bleibt. Du mit deiner Stimme, deiner Vehemenz alles dafür tust, dass das passieren wird.
An mir soll es nicht liegen.
Am letzten Mittag Schalke in die zweite Liga verabschiedest.
Ja,
und,
gut, aber das ist ja klar, dass sie runtergeht. Die Frage,
du hast, da gibt es eine schöne Geschichte noch mit Schalke, ganz kurz vor Toreschluss. Du hast mal eine Strafe bekommen von DFL. Ne? Du hast mal irgendwann gesagt, korrigiere mich, die Schwachköpfe von Schalke 04 sollen jetzt hochkriegen.
Nein.
Sache.
Das war, hat mit Schalke ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, die muss auch mal erzählen. Mein Sohn hat mich dafür so gefallen.
Das war Mönchengladbach.
Okay.
Mönchengladbach führte in Köln 1-0. Und dann wurde diese Fahne gezeigt.
Ja,
ne? Und dann gab es ein Riesentheater. Dann haben die Gladbacher haben dann Pyrotechnik ohne Ende abgebrannt, so 10 Minuten vor Schluss. Und dann musste ich 3 oder 4 Mal sagen, bitte unterlass das. Ne? Und dann kam noch von der Polizei die Anweisung, die ist ja direkt neben der Sprecherkabine, bitte gib noch mal durch, dass der Sonderzug nach Mönchengladbach, Köln-Ehrenfeld dann und dann abfährt. Und dann nach dieser Durchsage, in diesem ganzen Theater, wir lagen ja immer noch 0-1 hinten, habe ich dann gesagt, dass dieser Zug dann und dann fährt und dann im Nachsatz habe ich gesagt, ihr könnt aber auch gerne früher fahren.
Ja, stimmt.
Ja, aber ich habe keine Strafe gekriegt. Ich kriege dann mal eine Ansage.
Aber was hast du mir nämlich mal erzählt, dass man DFL da mal dich irgendwie...
Ja, und das Schöne ist ja, dass der Schiedsrichter uns dann ja kurz vor Schluss noch den Elfmeter gegeben hat, der eigentlich gar keiner war oder den man nicht unbedingt
Patrick Helmes.
Weil ich glaube, der war einfach sauer wegen dieser Pyro-Geschichte von den Gladbachern. Und dann hat er auf Elfmeter gepfiffen und dann hat man 1-1 gemacht. Ne?
Also
hat es doch wieder geholfen. Sehr Schalke gut. Ist eine ganz andere.
Ah, da hast du aber nicht was mit Dummköpfen oder irgendwas?
Nein.
Ich fahre gleich mit Mikros aus und nochmal, aber
nein,
gut.
Nein, wirklich nicht. Dummköpfe sagen, sowas sage ich nicht.
Nee, dann um Gottes Willen, habe ich es falsch in Erinnerung.
Nein, Schalke ist eine ganz andere Geschichte. In Schalke war ich mit 14, 15 Jahren alte Glückaufkampfbahn. Handgenähte FC-Fahne von meiner Mutter oder sowas konntest du ja früher so gar nicht kaufen in dem Sinne. Und da war früher war ja immer ein Jugendvorspiel. Und dann war das Jugendvorspiel, ich stand dann, guckte mir das an mit meiner Fahne und plötzlich kriegte ich eine auf die Nuss von zwei Jugendlichen, Nase blutete, ich lag am Boden, Fahne entwendet, weg. Ne? Da bin ich hoch, bin zur Polizei und habe denen gesagt, meine Fahne wurde entwendet, ich bin geschlagen worden, interessierte die einen Scheißdreck.
Das war ja in Schalke damals auch nicht unüblich, dass sowas passiert.
Und dann habe ich dem Siebert, der war damals Präsident, einen Brief geschrieben, habe mich beklagt darüber und meine Fahne im Werte von 20 D-Mark, damals von Mutter genäht, ist mir entwendet worden. Ich gesagt, ja, vielleicht schicken sie dir einen Scheck über 20 D-Mark, wäre ja nett, ne? Wäre ja nett. Haben sie aber nicht gemacht, dann kam irgend so ein Vordruck zurück, tät ihnen leid, bla bla bla. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich verfluche euch. Ihr werdet nie wieder Deutscher Meister.
Echt? Ja. Ja, das hat geklappt.
Ich wusste gar nicht, dass dieser Fluch so stark ist.
Ne? Ja, sehr, sehr stark.
Ja, 2001 war das, glaube ich, wo sie schon Meister waren.
4 Minuten.
Und dann machen die Bayern noch das 1-1 in Hamburg. Ja, da habe ich gesagt, mein Gott, was hast du da gemacht? Ich sage dann aber auch immer, ihr könnt mir gerne diesen Flug für 1 Million Euro abkaufen. Ne? Gut, ist jetzt ein bisschen blöd, wenn sie absteigen sollten. Aber
auch ich gönne das von Herzen. Ja. Egal, wie viel Schlag und Zuhören, aber ich finde das gut so. Michael, zum Abschluss erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja,
und Dank. Wir schließen mit deinem Musikwunsch, was du am Anschluss hören möchtest, dein Lieblingslied.
Ja, dann gibt es jetzt in der jetzigen Zeit gibt es eigentlich nur ein Lied, was man spielen muss in unserem Fädel von
Auch wie schön. Ne?
Ja, sehr schön.
Haben wir heute Breakfast-Tag. Ne? Zuerst haben wir Polterabend, jetzt Fädel. Super. Michael, dankeschön.
Vielen Dank.
Ja.
Wie soll dat nur wiegern? Wat blieb dann hück noch stann? Die Hüsche und Jasse, die stündscher beim Klafe, ist dat vorbei? Der Wirtschaft ob der Eck stand die Männer an der Theke, die Frau Lückscher sitze beim Schwätzje zusammen, ist das vorbei.
Was auch passiert, das eine ist doch klar. Das Schönste, was man hat, schon all die lange Jahr, ist unser Fädel, denn hier hält man zusammen, egal was noch passiert, in unserem Fädel. Die Spille mit dem Gras und fällt uns einer ob der Nas. Die Bühle und Schramme, die flick mal zusammen, dann ist es vorbei. Was auch passiert, das eine ist doch klar. Das Schönste, was man hat, schon all die lange Jahre, ist unser Fädel. Denn hier hält man zusammen, egal was doch passiert. In unserem Fädel, da ist doch klar. Lieben, wo wir sind, schon all die lange Jahre, in unserem Fädel, denn hier hält man zusammen, egal was doch passiert, in unserem das Schönste, was man hat, schon all die lange Jahre, ist unser Fädel, denn hier hält man zusammen.
heute ist mein Entree-Tag. Nachdem der Michael Trippel sich wunderbar unser Fädel gewünscht hatte, sitzt unser dritter Gast da. Gerhard Obermann, alter guter Freund von mir, RTL-Journalist, Sportjournalist, Musiker und jemand, der, wie soll ich sagen, zu vielen Themen des Lebens, auch zur Corona-Pandemie, immer eine profunde Meinung hat. Hi Gerhard, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich. Marz. Ne? Ich bin der Einzige, der dich Marz nennen darf.
Also der auch einzige, so nennt, aber.
Und ich möchte ganz kurz, möchte ganz kurz auch die Anekdote dazu erzählen. Und zwar war Ende der 80er. Wir waren in der Blüte unserer Manneskraft.
Wir müssen auf jeden Fall gleich Sachen hier rausschneiden.
Junge, großgewachsene, blonde Burschen haben im Campingplatz in Spanien geflirtet mit zwei kleinen Engländerinnen. Die waren optisch ging so, aber ordentlich aufgedonnert. Ne? Ja. Ordentlich aufgedonnert. Die haben ja diese tollen Jumpsuits, so, die nicht besonders lang sind und sehr dehnbar. Und dann so gecurlt das Haar. Und der Martin hat unfassbaren Unsinn erzählt, wie eigentlich fast immer. Und aber diese beiden hingen ihm an den Lappen und sagten, egal was er sagte, brilliant. Marz, you really, is the story true? It's excellent. Marz. War eine schöne Zeit. Ich habe mich oft gefragt, wie die zwei heute so vielleicht zu Hause sitzen im Süden von Manchester mit so einem tätowierten, betrunkenen Brian oder John und vier Kindern und so. Und dann so nochmal sagen, weißt du noch damals hier, die beiden Deutschen da am Campingplatz.
Ich habe so Jazz genannt, das kommt ja dazu. Ne?
Ja, Marz und Jazz. Ja. Genau, ja. Wir hätten eigentlich daraus mal so eine Fernsehserie machen sollen.
Kann doch kommen.
Ja, jetzt nach dem Entree auf jeden Fall.
Also ich kenne den Martin seit der Kindheit. Eigentlich kenne ich seinen Bruder. Wir waren in einer Klasse und wenn der mal nicht raus zum Spielen durfte, dann durfte halt der kleine Bruder mal mitkicken. Das war der Martin.
Was ja meist besser war. Mein Bruder konnte nicht gut Fußball spielen.
Und seitdem sind wir eigentlich nur noch über Facebook befreundet, wenn ich mal nicht bei dir mitkicken darf. Und da wollte ich dir schon das erste Kompliment machen. Denn ich finde, dass wir Facebook nicht den Leuten überlassen dürfen, die es missbrauchen. Und ja. Gehört echt eine Menge Mut dazu, regelmäßig sich immer wieder was einfallen zu lassen, weil natürlich ist da auch mal Unsinn dabei. Also ich habe auch viele Freunde, die sagen, nee, ich halte mich da raus, da kann man nicht ordentlich diskutieren. Und wenn ich da vor so einer großen Masse von Menschen, die da mitlesen, irgendwann mal was Falsches schreibe, dann mache ich das lieber nicht. Und wenn wir das alle so machen würden, die wir so ein bisschen denken können, dann posten da nur noch die Typen, die nur schreien können und gar nicht denken können. Deswegen bin ich sehr froh, dass du so viel da machst, so aktiv bist. Ja, und natürlich ist da auch Unsinn dabei. Und ich würde auch die Empfehlung geben, postet nix nach 22 Uhr und dem x-ten Kölsch. Das habe ich selber auch schon gemacht am nächsten Morgen.
Im Post halte ich mich dran, das ist nämlich immer fatal. Dann lösche ich es meistens.
Ja, manchmal dann am nächsten Morgen auch bei mir selber gedacht, oh Gott, was hast du denn da jetzt abgesetzt? Ne? Aber das ist leider so. Das ist ein Marktplatz, das ist ein Stammtisch, ein großer in Deutschland und den müssen wir auch verteidigen mit Leuten, die noch ein bisschen mitdenken können.
Ne? Ja, es gibt ja nur einen Menschen weltweit, der noch mehr bei Facebook aktiv ist und postet als ich. Das ist ja der Daniel mit eigenem
Blog. Oh, das würde ich bezweifeln.
Können wir hochrechnen. Nein, aber das ist das ähnlich, ne? Oder?
Dass man da, ich sehe es tatsächlich genauso. Das ist auch immer der Antrieb, weshalb wir uns auch als Lokale äußern, also nicht nur in der Privatperson, sondern auch so, dass man recht viele Leute erreichen kann, je nachdem, wie man sich äußert. Und man muss dagegen steuern. Das geht nicht anders. Das ist genau wie du sagst. Wenn man es denen überlässt, dann hat man verloren. Und das, ich würde mir wünschen, dass viel mehr das noch machen.
Ich meine, so eine Problematik ist ja, man kennt das vielleicht, wenn man E-Mails kriegt, wo man irgendwie angegriffen wird und der Chef ist in Kopie. Dann muss man immer antworten. Also, wenn man auf Facebook irgendwie eine andere Meinung kriegt und man weiß, da haben jetzt irgendwie Hunderte mitgelesen, dann muss man da, also dadurch verfälscht sich so ein bisschen auch die Diskussion, wo man vielleicht so im 1:1 sagen würde, komm, lass ihn mal laufen, hat er so gesagt, ist gut, aber man muss da immer
total
wieder drauf antworten und sich rechtfertigen und alles richtig machen, ne? Aber trotzdem, ja.
Ich verfranz mich öfters mit Themen, gerade mein Lieblingsthema, 1. FC Köln bei Facebook, bei Michael sitzt ja noch hier, wo ich dann auch echt sehr emotional diskutiere und dann denke ich mir am nächsten Tag, Schlüter, was war das für ein Quatsch? Und dann treffe ich meine Dauerkartenkumpels auf dem Weg zum Stadion, die auch alle die Meinung vertreten, die ich da vehement anderer Meinung am Abend vorher war, mit anderen Leuten natürlich im Social Media und denke mal, was hast du eigentlich für einen Quatsch da geschrieben? Und er macht, also da muss ich selber ein bisschen hinterfragen dabei, auch immer mal so, wie soll ich sagen, fünfe gerade sein lassen und niemals sich selber zu ernst nehmen. Das ist, glaube ich, ganz fatal im allgemeinen sozialen Medien.
So, apropos Medien, ne? Das ist ja so mein Thema, da müssen wir jetzt mal drauf, das habe ich mir auch vorgenommen. Ich finde in dieser ganzen Pandemie-Geschichte ist die Kritik an Medien kommt mir viel zu kurz. Also ich bin ja Junkie von Talkshows. Ich gucke mir die ganze Woche den
Sehr kurz, sonst zuhören, was du beruflich genau machst, und Daniel vielleicht auch.
Ja, ich bin Redakteur bei RTL. Deswegen darf ich jetzt mal selbstkritisch auch sein. Auch RTL macht da nicht alles richtig und ich bin da bunt aufgestellt. Morgen arbeite ich fürs Nachtjournal und gestern fürs Frühstücksfernsehen. Also die Autoren werden da auch so ein bisschen durchgetauscht, kriegt eine Menge mit, berichte jetzt natürlich auch viel über Corona. Gut, aber mir geht es ein bisschen mehr so um, da könnte ich auch gleich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weiß nicht genau, ob ich das sollte, mal schauen. Aber mir geht es um so Talkshows, ne? Wir gucken dann da jeden Abend jetzt seit einem Jahr eine Corona-Talkshow nach der anderen, ne? Markus Lanz, Illner, Anne Will und so weiter.
Wie
und Plasberg. Und ich hasse die inzwischen, ne? Anne Will und Markus Lanz, ne? Und ich gucke sie mir trotzdem an. Das ist wie so Autounfälle, so ein Grauen, dass du trotzdem gucken willst. Also ich mag gern, wie man sich in Diskussionen positioniert, wer da irgendwie welchen Schachzug macht und nachher die Oberhand gewinnt, obwohl er vielleicht gar nicht die besseren Argumente hat. Sowas mag ich eigentlich ganz gern. Aber ich reg mich so auf, der Markus Lanz allein gestern wieder in der Sendung in der Frage, die sind ja bei dem schon so lang, dass er sich da auch selber widersprechen kann. Ne? Da sagt er so am Anfang, er hat mit Stefan Weil da, dem Ministerpräsidenten aus Niedersachsen, hat er gesprochen und fragt den irgendwie so, ach, dieses Durcheinander, es gibt ja keine einheitliche, dieser Flickenteppich und einer macht Hü, der andere macht Hott. Und wie erkläre ich denn, dass in Münster bei Inzidenz von 35, die plötzlich alles schließen müssen, bloß weil in Vechta 240 ist, also in derselben Frage, erst will er alles gleich machen und hinten raus fragt er, wie das denn sein kann, dass nicht alles gleich ist. Ne? Und das regt mich, und die Leute, die da sitzen, ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, wie er den Kubicki irgendwie vor zwei Wochen hat er den total rund gemacht. Mhm. Und ich denke, das ist doch eigentlich ein eloquenter Typ. Ne? Warum die nicht mal sagen, liegt das nicht auch an eurer Überhitztheit, dass ihr immer alles so einfordert? Also diese große Forderung, das Wort Flickenteppich an sich ist ja schon irgendwie negativ belastet. Ne? Man könnte doch auch sagen, gezielte regionale gute Lösungen. Das wäre positiv. Das ist genau dasselbe. Aber es heißt dann in den Medien, ah, was ist das für ein Flickenteppich? Weil die Leute irgendwie drauf reinfallen und dann denken, ach, das ist wohl schlecht, wenn irgendwas lokal gut gelöst wird. Und dass da irgendwie, oder diese Bestellung. Masken werden zu viel bestellt, sind sie alle dran schuld. Impfstoff wird zu wenig bestellt, sind sie auch dann, also wurde zu wenig Impfstoff bestellt, da sagen alle, mein Gott, in so einer Situation, da bestelle ich doch einfach mal 10 Millionen von allen.
Genau.
Ne, ein paar Jahre vorher hatten sie irgendwie einen Impfstoff bestellt bei Schweinegrippe, da sind die ganzen Politiker vorgeführt worden. Wie kann man so viele Millionen dann Steuergeld rausschmeißen für und so, und jetzt hat der Kumpel vom Spahn hat ein paar Masken bestellt, dann ist es ein Riesenaufreger, dass sie sich zu viel gekümmert haben. Ne? Dass man das den Medien so durchgehen lässt, dass man auch in so Talkshows nicht sagt, ihr hitzt doch diese Stimmung auch total auf. So, und da sind wir noch bei einem Thema, das ist so Politiker-Bashing, Politikverdrossenheit. Ja. Früher in den 80ern, als wir politisch groß geworden sind, da waren die Mächtigen, der Franz Josef Strauß, der hatte irgendwelche U-Boot-Deals, und wenn es da die Medien nicht gab, wie ein Spiegel oder Monitor, die sowas aufgedeckt haben, dann hätten die uns weiter irgendwie verarscht. Da waren wir an den Medien dankbar. Und heute ist doch ein Politiker freiwillig. Was macht die Bild-Zeitung für eine Kampagne gegen hier Berlins Bürgermeister Müller? Der wird regelrecht da in Grund und Boden geschrieben, und du musst ja inzwischen schon Mitleid haben mit Politikern. Also die liegen schon am Boden und die Presse tritt noch drauf. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Leute irgendwann nur noch AfD wählen.
Wahre Worte, aber jetzt nochmal einen Schritt zurück kurz. Weil es ist ja trotzdem so, dass auch bei Politik, so habe ich das Gefühl, und das meines Erachtens sind die Medien durchaus schuld, dass es so schnelllebig geworden ist, dass zum Beispiel, wir haben einen Verkehrsminister, wo ich behaupten würde, der hätte vor 20 Jahren nicht überlebt. Den gibt's aber noch. Also auch das lässt, das lassen die Medien gerade zu. Sie treiben ihn irgendwie durchs Dorf, aber auch nicht so richtig, dass man mal bei den richtigen Cut macht und die anderen vielleicht leben lässt. Also woran liegt denn das?
Das ist die Geschicktheit von dem Scheuer, dass der, also die Medien haben schon, was da alles drinsteht, da werden schon viele andere eigentlich zurückgetreten. Mhm. Christian Wulff ist damals, glaube ich, wegen des Bobbycars zurückgetreten, dass der Scheuer sich im Amt hält, ist so, dass der einfach so drauf ist und sagt, reagiere ich nicht drauf.
Gut, aber dann muss ja auch von einer Partei getragen werden, oder in dem Fall sogar von zwei Parteien, die das ja mittragen, ne? Die ihn jetzt noch nicht absägen. Also ich finde insgesamt, also du hast ja eben, wie soll ich sagen, viele kernige, wahre Worte getroffen, aber ich finde eher, man müsste teilweise noch härter mit den Leuten umgehen und dann aber auch klarer. Es ist so ein Mischmasch. Die sitzen seit einem Jahr alle jeden Tag bei Maischberger, Lanz und. Aber es verändert sich nichts. Und es gibt weder auch nicht die Medien eine Stimme, die sagt, hör mal, Frau Merkel, machen Sie mal so und so. Außer die Bild-Zeitung, die es auf so eine fiese, blöde Art macht, dass man das gar nicht aufschlagen möchte. Aber mir fehlt sowohl in Medien als auch in Politik gerade total die Linie, die es einfach gar nicht gibt.
Und vor allen Dingen wundere ich mich, dass solche Politprofis sich so schlecht verkaufen können. Wenn ich diese Pressekonferenzen nach der MPK-Sitzung mit Merkel sehe und die da sitzen, dann fängt die Merkel an und erklärt so, wir haben ja bald die Helferlein, da kommt der Impfstoff, dann haben wir noch einen zweiten Helfer, dann kommt die Test. Das erzählt die im März. Wie das Impfstoff kommt und dass wir Testungen haben, das wissen wir doch irgendwie seit letzten Herbst.
Absolut.
Also da mal irgendwie einen, der mal die Stimme des Volkes spricht, vermisse ich seit langem irgendwie auch schon. Der dann einfach so sagt, so, hört mal zu, Leute, das mit dem Impfstoff ist echt scheiße gelaufen. Da hätten wir ein bisschen mehr Kohle reinpulvern sollen, dann wäre da jetzt vielleicht mehr da. Aber jetzt mein Appell an euch alle, reißt euch zusammen irgendwie mal so in so klaren Worten. Ne? Trefft nicht so viele Leute. Man muss ja mal erklären, es gibt auch keine Gerechtigkeit jetzt. Die Leute verzweifeln ja daran, weil einer sagt immer, ach, da darf ich einkaufen und dann darf ich da nicht einkaufen. Und jetzt machen sie Witze, shoppen darf ich in MacPom nicht, aber zum Shoppen nach Mallorca fliegen darf ich. Da muss man doch als Politiker auch mal sagen, in so einer Situation, in so einer Ausnahmesituation, wie wir gerade sind, da kann man nicht Gesetze machen, die gegen jede, bei jeder Logik irgendwie sofort hundertprozentig dem entsprechen. Da muss man einfach sagen, wir machen jetzt auch gerade einfach hier so ein Bourbon-Spiel und Leute, macht einfach mit und legt jetzt nicht alles auf die Goldwaage. Aber irgendwie sprechen sie diese Sprache nicht. Also das ist so ein Geschwafel da irgendwie.
Ich bin völlig bei dir, aber woran liegt das? Also du bist ja aus der Medienwelt, du bist aus einer Branche. Warum werden die nicht besser beraten? Das kann doch geschehen.
Ja, also der Einzige, der mir... Ich glaube, die wollen nichts Falsches sagen, weil vielleicht auch, weil die Medien dann auf einzelne Sätze gehen und dann bist du demnächst, wenn du einen falschen Halbsatz sagst, macht Welke in der Heute-Show, macht er dich direkt zur Schnecke. Ja, und deswegen sind die vorsichtiger und bleiben irgendwie so im Ungewissen.
Im Wagen, ja.
Aber es gibt ja trotzdem noch so ein paar gute, sagen wir mal, Christian Lindner, ne? Was der politisch macht, ob man das gut findet, weiß ich nicht. Aber ich finde, der kann irgendwie auf den Punkt formulieren.
Total.
Wenn der in der Schalte ist, irgendwie in einem Tagesthemen, dann denkst du immer, Der spricht wenigstens so, das ist Kapier. Ne? Also wenn ich nicht wüsste, was er will, würde ich ihn fast wählen. So, ne?
Was mit Daniel gemeinsam, glaube ich.
Ja, gutes Ding. Ich finde teilweise, es ist einfach zu gelackt. Also du merkst ja schon, wenn jemand einfach mal seine Meinung sagt. Kretschmann hat das lange gemacht, das kriegt er auch nicht mehr hin in Baden-Württemberg, aber das hat er gemacht, dadurch ist er sehr beliebt geworden. Es macht ein Palmer, es macht der Bürgermeister aus Rostock, gerade in der Pandemie, die klar agiert. Und heute interessanterweise Frau Merkel, die anderthalb Tage später nochmal die Ministerpräsidenten zusammenruft und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, das war total dämlich. Und bei uns in einer sehr aktiven Gruppe mit 300 Gastronomen, wo es wirklich immer auf die Fresse gibt, war auf einmal Respekt da. Ey, Fehler zugegeben, coole Sache. Also da hast du so richtig gemerkt, da kommt mal was an. Da stellt sich jemand hin und sagt, das war ein Fehler. Allein das finden die Leute schon geil. Ja. Also ein bisschen mehr Authentizität. Und
es geht mal auch ein bisschen zu weit, dass wir sie jetzt dafür feiern.
Okay, nein,
das ist total einmalig in der Politik, dass mal einer so klar einen Fehler zugibt. Ja. Aber die Idee, sich da ohne Rechtsberatung, müssen wir auch mal überlegen, ey, das sind doch die Profis und das ist die Frage, stimmt, die Deutschland im Augenblick umtreibt, dass die da nicht irgendwie auch Berater dabei haben bei so einer Konferenz, die sagen, Moment mal, wenn ihr jetzt einfach beschließt, Grünen Donnerstag ist für alle ein Feiertag, was sagen denn die Firmen dazu, die das bezahlen? Das habt ihr da mal Rückfrage gehalten. Ich kann das nicht begreifen, ja, diese Profis. So, ich war letztens, bin ich in den Urlaub gefahren, mit einem... Das sollte geheim bleiben, aber das ist der Teil, den wir schneiden. Da können wir gleich auch mal drüber reden hier. Also ich war Skifahren 4 Tage in der Schweiz. Ne? Vorher haben ein paar Kumpels abgesagt, weil sie gesagt haben, sie kriegen das moralisch nicht durch bei ihren Freunden. Man über sowas postest du dann auch nichts bei Facebook. Gut, aber es ist offiziell erlaubt. Wir haben uns vorher getestet und nachher bei der Rückreise getestet. Gut, aber ich bin gefahren mit einem Toyota-Manager und der hat zwischendurch noch auf der Hinfahrt, waren so 5-6 Stunden im Auto, so seine Geschäfte erledigt. Dann habe ich gedacht, Mensch, was sind das für Typen, so Macher, weißt du, die sofort auf eine Frage eine glasklare Antwort geben können und entscheiden und weitermachen. Und dann ein paar Stunden später siehst du im Fernsehen so eine Pressekonferenz. Dann fragst du dich, warum nicht ein paar von solchen Top-Leuten in die Politik gelotst werden, ja. Aber die haben natürlich auch keinen Grund, dahin zu gehen, wenn du dann danach von der Bild-Zeitung niedergemacht wirst, weil du irgendwie einen Bobbycar dir hast schenken lassen.
Siehst du da eine Grundproblematik? Wir kriegen das auf kommunaler Ebene mit, dass das viele Leute nicht mehr machen wollen. Ein normaler Politiker macht ja erstmal 10, 20 Jahre ehrenamtliche Arbeit. So, da kriegst du jetzt aber schon bei Facebook, sozialen Medien auf kommunaler Ebene, wenn du schon keine Kohle dafür kriegst, auch schon auf die Fresse. Das heißt, viele, die fit in der Birne sind, haben natürlich gar keinen Bock mehr, das irgendwie weiterzumachen. Das heißt, wir werden ja in 10, 20 Jahren noch viel größere Probleme haben und viel schlimmere Leute
Politik
dort sitzen
machen
haben.
Politik machen ist so altbacken und spießig geworden, leider vom Image. Und dabei ist es alternativlos. Es ist wirklich, das sind die Vertreter der Demokratie. Wenn du sagst, eine Mehrheit soll entscheiden, dann brauchen wir Vertreter, die diese Mehrheitsentscheidungen weitergeben. Das sind halt dann eben Politiker. Es gibt ja schon Strömungen, die sagen, irgendwie ein Gemeinwesen ohne Politik, das geht nicht, weil Politik ist vielleicht ein scheiß Wort, aber es sind halt die Vertreter der Mehrheiten. Mhm. Und ich weiß, also früher, 25 Jahre her, so, da war, mein Vater war bei der FDP im Ortsverband, die Jungs, die sich da durchgesetzt haben in so Kampfabstimmungen, das war wirklich schwer. Die mussten irgendwie Reden halten und für sich werben. Und das waren echt kluge Leute, die da weitergekommen sind. Und heute, wer kennt noch einen, der es überhaupt macht? Ich freue mich, du hast letztens unserem alten Freund Dirk Lindemann aus, hiermit sei er gegrüßt aus Königswinter.
Ne? Der aber, ist auch umtriebiger SPD-Mensch, absolut.
Ja, toll. Und du hast ihm, glaube ich, zum Geburtstag gratuliert. Ne? Mhm. Und fand ich auch gut, dass du den nicht vergessen hast, weil irgendwie insgeheim lächelt man ja doch so ein bisschen über so Leute, die sich für sowas einsetzen. Das sind jetzt plötzlich Gutmenschen, was irgendwie dann auf einmal irgendwie ein Schimpfwort ist oder was.
Wobei, ne? Das, also habe ich ja
die opfern
ich
ihre, das, opfern ihre Freizeit, ihre Wochenenden.
Hochachtenswert, ja. Auf Kommunal, Stadt, Land. Ich finde auch jeden Politiker cool erstmal. Also wenn die teilweise komisch aussehen, so Helge Braun, aber das sind Leute, die bewundere ich zutiefst und ich finde das großartig. Also natürlich finde ich auch so die schneidigen Toyota-Manager, wie du sie eben beschrieben hast, sind natürlich geile Macher und da hätte man gerne selber eine Scheibe vorne. Das sind Leute, die natürlich Dinge bewegen. Aber ich finde das so toll, wenn man sich sagt, ich stelle meinen Arsch, meinen Rücken mache ich gerade für die Gemeinschaft. Das ist super und wir müssen alles tun, wir drei und der Rest, der uns zuhört, dass diese Menschen irgendwie einen guten Job machen und dass die auch geehrt werden, dass es denen gut geht. Und
wann gehst du denn in die Politik eigentlich?
Nee, ich habe keine Partei. Ich habe also... Die FDP ist mir zu rechts und alle anderen Parteien finde ich doof. Also deshalb komme ich da.
Jetzt sprießen doch so ein Quatsch hier, freies Köln, freie Wähler.
Ja, alle hier sitzen da, also Vorsicht.
Ja, okay. Aber ja, freie Wähler ist schon hart an der Grenze. Also freie Wähler kann man, glaube ich, so sagen.
Die nennen sie ja auch irgendwie alle so, damit sie nicht festgelegt werden können. Ne? Irgendwie so Bürgervertretung. Wenn man dann mal ins Programm guckt, dann denkst du, oh Gott.
Ja.
So, aber ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe. Wir müssen ja auch noch über meine Musik sprechen,
wollen
oder?
Wir auf jeden Fall, ja.
Weil, also der Sommer wird jetzt groß. Der Sommer wird jetzt groß. Also im letzten Jahr haben
wir... Erzähl das mal einfach, Entschuldigung. Ja. Wir kennen uns gut, aber Daniel kennt sich noch ein bisschen über das, was ich dir von dir erzählt habe. Und was machst du an Musik? Wie bist du dazu gekommen? Von der Pike auf. 2 Minuten im Schnelldurchlauf.
Meine Eltern haben alles richtig gemacht. Die haben meinen Bruder Klavier lernen lassen und mich Trompete, damit wir gegenseitig uns begleiten konnten und miteinander die ersten Kirchenkonzerte spielen konnten. Dann haben wir aus diesem Herzstück eine Dixieland-Band gegründet, haben noch Bass, Posaune dazu geholt.
Als Schüler.
Und während ihr alle sowas wie The Smith und Dinosaur Jr. und so gehört habt, da haben wir irgendwie Ernst Mosch und Louis Armstrong gemacht. Das kam bei den Mädchen nicht gut an, aber wir konnten damit das erste Geld verdienen. 1985, erster Auftritt im Pfarrheim in Heißerbacher Rotz zum 10-jährigen Jubiläum der Pfadfinderschaft St. Georg. Da gab es 12 Mark pro Stunde. Ja, und da habe ich direkt den Riecher, habe ich gesagt, damit machst du weiter, ne? weil die Typen, die so Smith gehört haben, die haben nichts damit verdient. So, ja, und dann habe ich eine eigene, so, ich habe eine Tanzband, so eine Tanz- und Hochzeitsband. Die ist jetzt ein Jahr vertröstet worden und viele Brautpaare haben aus dem letzten Sommer in diesen Sommer verschoben und uns jetzt schon wieder angerufen und gesagt, ja, es wird immer noch nichts, lass uns Herbst machen. Jetzt knubbelt sich alles und da bin ich jetzt auch zuversichtlich. Also September, Oktober, da sind wir jedes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag unterwegs und das tut vor allen Dingen den Jungs gut, die das hauptberuflich machen in meiner Kapelle.
Gibt's da auch welche, die das...
Ja, das ist ein bisschen die Problematik auch bei diesen Übergangshilfen. Ne? Alle sagen ja immer, oh Gott, ich krieg nichts, da kommt nichts an bei den Künstlern und so, weiß ich warum nicht. Also ich habe für die Band 3-mal beantragt, letztes Frühjahr, dann die Ü2 und jetzt Ü3. Ein paar Tage später war da Geld da, das Einzige, was ein bisschen schwierig war, wir sind 5 Leute und die Hälfte macht es nebenberuflich, so wie ich, und die und 3 machen es hauptberuflich und das konnte man irgendwie nicht ankreuzen, ob wir das jetzt hauptberuflich, also die Hälfte macht, war nicht anzukreuzen, ist egal. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Geld gekriegt, ungefähr die Hälfte von dem, was wir vielleicht sonst verdient hatten, aber für die Jungs, die das hauptberuflich machen, ist das was denen hilft.
Absolut.
So, und deswegen wollte ich ein bisschen Werbung machen, also wer sich das gerne mal anhören will, Wir sind im Westen von Köln, in Brauweiler. Und vielleicht mal auf die Facebook-Seiten von Gerrit Obermann und Tom Brown Band oder The Bad Goat, die bösen Ziegen gehen. denn die Sehnsucht nach Live-Musik ist da, mit wem ich jetzt mal so spreche. Alle sagen, boah, wenn das wieder geht, wir sind auf jeden Fall dabei. Ein großer Wunsch ist, dass wir wieder so ein Schlager-Revival machen, wie wir früher mal gemacht haben. Wir haben ja auch so ein bisschen sowas gemacht wie Gildo Horn. Also Schlager, aber mit ein bisschen Druck.
Du hast es auch sogar vor Gildo Horn gemacht, ist das richtig?
Nee. Als der Gildo so abging, habe ich gedacht, die Richtung ist eigentlich cool.
Okay, da habe ich anders in Erinnerung.
Ja, also irgendwie Wunder gibt es immer wieder und dann aber mit ein bisschen Rockgitarre drauf und so, dass du auch ein paar jüngere Leute dazu ziehst und das jetzt so mitsingen, so Projektor die Texte oder austeilen die Texte, das wollen wir im Sommer irgendwie so in Brauweiler irgendwie auch machen. So
in der
ist denn,
dann, wenn es
ja, mal gucken, was ja, Kneipe im Herbst oder Open Air.
Im Sommer.
Ja, genau.
Persönlich vermisst du das ja. Du bist ja ein sehr, wie man auch hier gerade merkt, kommunikativer Mensch. Du brauchst Geselligkeit, brauchst die Menschen um dich. Ein Jahr ohne oder mit viel, viel weniger ist schon scheiße, ne?
Ich habe dir da erst recht gemerkt, dass ich echt für Musik lebe. So, Beruf ist zwar auch Beruf, ne? Macht mir auch Spaß, ist ein sehr kreativer Job, abwechslungsreich. Aber ich pfeife morgens, ich singe vor mich hin und so. Und ich liebe Musik. Und ich hätte gern jede Woche geprobt. Leider waren in meinen diversen Bands einige dabei, die von ihren Frauen auch gesagt bekommen haben, in diesen Zeiten wird nicht geprobt. Und ich sage, Moment, es ist beruflich. Andere Leute treffen sich auch beruflich. Ja, das haben die Frauen aber nicht so gesehen, weil die halt auch das Nettoeinkommen dann immer in den letzten Jahren mitgekriegt haben. Die behaupten, das wäre Hobby. Und für Hobby durften sich die Männer nicht in Gefahr begeben. Deswegen haben wir wenig geprobt. Aber zuletzt hatten wir wieder so eins, zwei. Und das macht dann schon Spaß. Ist genauso. Es ist fast ein bisschen mehr Auftreten, aber Auftreten wäre noch besser und wir brennen drauf, dass wir wieder was machen können. Und das Gute ist auch, ich glaube, die Leute werden so ausgelaugt sein. Die werden auf alle Konzerte rennen, die es gibt. Hoffentlich hält das ein bisschen an und verpufft nicht nur.
Ja, das hoffen wir, das
rasten wir euch auch. Wie viele Leute seid ihr in der Band?
Also die Tanzband ist zu fünf, dann habe ich noch so eine Rockband, die The Bad Goats, da schreiben wir eigene Lieder, da sind wir zu viert. Und dann habe ich noch die Udo und Jürgens Revival Band, da sind wir mit 10 Leuten. Das Motto ist, Udo Jürgens kannst du alleine gar nicht imitieren und deswegen macht mein Bruder am Klavier, der macht den Udo und ich bin der Jürgen. Und dazu haben wir ein großes Orchester und spielen die ganzen Lieder von dem. Und ja, wenn ihr das hier in der Südstadt auch mal hören wollt, dann müsst ihr uns...
Ich hätte sofort gesagt, Wohnzimmerkonzerte. Wir machen eine Reihe hier im Keller mit 60 Konzerten. Die mussten wir jetzt zweimal verschieben, aber sind gerade dabei, die in den Herbst zu legen. Viel Kölsch ist dabei, aber auch Bands wie Casala spielen da und Milieu und so weiter. Aber es ist halt total klein, ist hier im Keller. Maximal 90 Gäste. Sehr exklusiv, aber total schön.
Tolle Atmosphäre.
Ich bin ja großer Udo Jürgens-Fan. Ich fände es mega. Ja. Zu zehnt hatten wir selten da stehen. Querbeat hat sich geweigert, die haben gesagt, wenn sie da unten spielen, niedrige Decken, das geht nicht. Das fliegen den Leuten die Ohren weg. Ne, 10 hatten wir noch nicht. 8 standen, glaube ich, mal. Können wir überlegen, 90, ich würde mich freuen.
10 Musiker auf 90 Gäste ist auch eine gute,
ja.
Paritätisch besetzt.
Das stimmt. Ja, großartig. Haben wir noch? Wir haben noch Luft, oder?
Ein bisschen Luft haben wir noch, du musst gleich weg.
Ich muss gleich weg, aber ein paar Minütchen.
Dann, hab den Gerhard mit dem Motorradhelm gesehen. Eigentlich wollte ich mich gleich noch versacken, aber dann machen wir es ein andermal auf jeden Fall.
Was wollte ich denn noch mit euch besprechen? Facebook haben wir gehabt, Politbashing haben wir gehabt. Wie findet ihr die neue RTL-Offensive? Jan Hofer, habt ihr mitbekriegt?
Beim Tanzen?
Haben wir verpflichtet. Nee, RTL macht jetzt Imagewechsel. Ja, also wir wollen jetzt ein bisschen von diesen Nachmittagsshows weg. Also hier Polizei auf Streife oder irgendwas.
Bohlen hat auch schon gewuppt, ne?
Wie bitte?
Bohlen hat er ja auch schon gewuppt, Dieter Bohlen ist fort.
Genau. Das ist alles Teil der großen Journalismus- und Image-Offensive. Ne? Mhm. Wir wollen nicht mehr angepöbelt werden hier in der Straße in Köln, wenn wir irgendwie mit dem gelben Mikro O-Töne einholen. Es soll wieder Anerkennung geben. Und deswegen werden die journalistischen und Magazinbeianteile im Programm erhöht. Mhm. Und jetzt haben wir Jan Hofer verpflichtet für die Tagesschau bei RTL.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Das ist doch nicht offiziell, oder?
Doch.
Das habe ich tatsächlich
gerade vermeldet worden. Die Uhrzeit ist noch, ich tippe ja auf 20 Uhr, um die Tagesschau genauer anzugreifen. Ja.
Echt?
frech.
Aber der Kontakt zu Jan Hofer ist dann kommt über diese Tanzhandlung.
Wahrscheinlich, weil der so gut ankam jetzt bei Let's Dance. Mhm. Und
was RTL ja echt gut gemacht hat, waren diese Corona-Formate. Ich habe das immer nur sehr in Teilen geguckt, aber wo viele Leute sagten, oh, das war mal gut, das war mal ein bisschen differenzierter dargestellt, da durfte mal jede Meinung zugelassen werden.
Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass die jetzt gesagt haben, unsere News, das ist schon auch ein bisschen irgendwie Kompetenz. Also das letzte Mal kann ich mich erinnern, das war bei 9/11, wo alle gesagt haben, boah, Peter Klöppel, das war ja viel besser als die Öffentlich-Rechtlichen und da hat RTL eine super News-Kompetenz aufgebaut. Ja. Die haben wir uns natürlich über Jahre so ein bisschen mit diesen Nachmittagsshows auch vielleicht wieder eingerissen.
Und, plus auch, entschuldige Gerrit, aber so Punkt 9, Punkt 12, das zu verfolgen, tat auch schon weh vom journalistischen Niveau her. Ne? Das,
ja gut, wir müssen natürlich als Privatsender uns auch ab und zu nach der Zielgruppe richten, um auch Geld zu verdienen. Ne? Und du musst immer auch die größtmögliche Menge einsammeln. Was hast du von Dreisat und machst das so journalistisch wie möglich, wenn das keiner guckt? Also du musst auch erstmal versuchen, ein paar Leute einzusammeln, um denen dann unter der Hand ein paar Infos reinzuschieben. Und ich finde das super, dass wir haben da echt eine neue Führung, habt ihr ja vielleicht mitgekriegt, dass da eine ganze Menge auch ausgetauscht worden ist bei RTL. Dass die jetzt sagen, also Image einreißen geht leider sehr schnell, ein gutes Image aufbauen dauert sehr lange. Und wenn die den Atem haben, finde ich toll, dass wir da wieder journalistischer unterwegs sind, ob jetzt Jan Hofer, ich weiß nicht, wie lange, der ist 71, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange der Vertrag jetzt gemacht ist oder verkündet wurde, aber da ist es auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte, ähnlich wie jetzt Uli Hoeneß. Morgen Abend, erster Auftritt, ne?
Auch bei euch?
Ich bin übrigens auch dabei.
Ne? Als Experte?
Ich fasse Dänemark gegen Israel zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr im Bilde seid, ne?
Okay.
Dabur gegen, die Dänen haben in England gewonnen, in der Nations League. Das wirst du sicherlich wissen,
Martin. Natürlich weiß ich das, ja.
Gut, kommt also nach dem Länderspiel. Wer das Länderspiel nicht gucken will, obwohl der Podcast läuft wahrscheinlich erst, nachdem das alles jetzt gegessen ist, ne? Wir sind ja nicht live drauf jetzt hier so, ne? Also ihr hättet sehen können am Donnerstag nach dem Länderspiel Gerrit Obermann mit der Zusammenfassung um 23:59 Israel gegen Dänemark, ja, da werde ich ein paar gute Gags einbauen. Ich werde mal versuchen, euch zu erwähnen, diesen Podcast.
Bin gespannt. Ja, ich werde länger machen.
Ja. Na gut, nee, und da ist ja dann Uli Hoeneß, finde ich auch ein riesen Coup.
Ist Experte bei euch jetzt, Uli Hoeneß?
Ich meine, mein Kollege Andreas Bosbach, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ich bin früher im Express mal gewesen.
Genau, und der hatte die Idee, der hatte irgendwie vor einem halben Jahr gesagt, nachdem Jürgen Klinsmann als Länderspielexperte aufgehört hat, hat er gesagt, ja, wen können wir nehmen? Ich glaube, zum Beispiel Uli Hoeneß. Und wir so alle, kommst du doch nicht dran, hat der gar nicht nötig, hat er keinen Bock drauf, ne? Ich freue mich sehr. Morgen, also gestern, wenn wir Freitag senden, am Donnerstag auf jeden Fall Premiere bei.
Aber dein Experte bei den Länderspielen.
Genau, ja. Und er hat sich schon vorgenommen, ordentlich den DFB zu bashen.
Ja.
Ein guter Freund von Bierhoff und Löfer, der Eni.
Ja, ist frei.
Abteilung Attacke ab jetzt.
Kann er auf jeden Fall.
Beim Echte.
Ja, dann kommen wir ein bisschen zu unseren gastronomischen, kulinarischen Themen zum Abschied. Du wohnst in Brauweiler, da hatten wir eben schon die Kneipenempfehlung von Michael Trippel. Wenn du in Köln bist, wo zieht es dich dahin? Wir haben die Zeit, wo du 20 warst, ich 17 viel gemeinsam verbracht in Köln. Das ist lange, lange her. Da waren wir meist im Züricher Viertel. Aber
ich gehe gerne ins Belgische, weil ich da früher auch gewohnt habe. Dann, wenn du von außen reinkommst, die Aachener, und dann nach rechts abbiegst, ist das eigentlich immer noch Belgisches Viertel. Ja. Da gibt es so ein, zwei Asiaten. Ist das überhaupt richtig jetzt, wo man schon nicht mehr Indianer sagen darf?
Also glaub, Menschen, ist okay.
Menschen mit Ost... asiatischem Hintergrund. Hier ist Saigon oder wie die auch immer heißen. Ja. Gibt's so, da gehe ich so ganz gerne hin. Und dann oder in Löwenich, ne? Wenn wir nicht so weit fahren wollen oder später um Rückweg uns nicht von der Polizei erwischen lassen wollen, diese Schrägstraße vor der zwischen Aachener und Löwenicher Bahnhof. Ich weiß nicht, ob sich Kölner da überhaupt noch auskennen. Goethestraße, so genau da. Ja. Da gibt's so. Oh Gott, wie heißen die denn da jetzt noch? Ich weiß es nicht. Rechts und links, alles voll mit, gibt es einen guten Sushi-Mann. Im Latänchen, ist das im Belgischen oder ist das da?
Im Latänchen ist auch Löwenicher.
Da ist das, genau.
Ja.
Zum Beispiel, ja.
Ja, müssen wir mal eine Tour machen. Kenne ich mich gar nicht aus. Das ist wirklich.
Ja gut, jetzt extra als Innenstädter da nach Löwe nicht rauszufahren, weiß ich ja auch nicht, ob das... Wobei, auf der Aachener der Portugiese, das ist zum Beispiel Stammlokal von Ulrike von der Gröben. Also wer Ulrike von der Gröben mal treffen will, mit ihrem Mann Alexander, der ein sehr guter Judoka ist, ne, bitte nicht beleidigen, sonst liegst du auf dem Kreuz.
Und so einen sehr prominenten Sohn auch noch, Max von der Gröben.
Ja, ne? Klar, der, ob der mal mitkommt, weiß ich nicht genau. Aber Ulrike geht da oft hin, das heißt irgendwas mit O. Portos nicht, ne? Das war einer von den drei Musketieren.
Das weiß ich nicht, da kenne ich mich auch nicht gut aus. Aber wir werden das rausfinden.
Genau an dieser Ecke, wo diese Schrägstraße nach Öllöwen nicht abgeht.
Da ist doch so ein Gastro-Dreieck quasi. Ist das
genau.
Hotel Triton,
also rechts, ne? Ist der Pitstop gewesen, wer ja, mal genau. Daneben, dahinter.
Und dein Lieblingsessen, Gerrit?
Bandnudeln mit Schrimps.
Oh. Okay.
In Weißweinsoße oder Weißweinsoße dann. Okay. Ja.
Sind auch lecker. Wer kocht bei euch zu Hause eher die Pet?
Das ist ja jetzt auch eine interessante Szenerie, dass jetzt neuerdings plötzlich alle Frauen kochen lernen müssen, weil man so selten weggehen kann und so. Ne? Und man merkt ja auf einmal, wie wenig Ideen man so hatte. Ne? Also wenn du dreimal Spaghetti Bolo gemacht hast, also wir müssen jetzt jeden Abend uns was ausdenken. Das ist schon schwierig.
Schwieriger.
Ja, vor allen Dingen eine Herausforderung an meine Frau. Ich würde gern auch mehr kochen, aber ich kriege immer sofort die Griffel aus der Hand gerissen. Lass das! Heute kochst du mal. Ich fange an. So, gib her. Ich sage, Moment mal, du hast gerade gesagt, ich soll kochen. Ja, nee, kannst das nicht. Dann mache ich.
Sehr schön.
Ist tatsächlich bei meiner Frau ähnlich. Also wenn ich anfange, dann steht sie irgendwann neben mir. Sie sagt dann gar nichts, aber sie steht neben mir und irgendwann hat sie die Küche übernommen und fertig. Aber es ist dann auch in Ordnung, also kann ich mitleben.
Kann ich auch sehr gut kochen.
So, wir müssen zum Ende kommen. Hilft nichts.
Ein Musikwunsch. Das
genau.
Ist echt gespannt jetzt als Musiker.
Also in letzter Zeit höre ich total gerne ein völliger Ohrwurm von Elton John. I guess that's why they call it the blues. Die Live-Version im Duett mit Mary J. Blige.
Das ist mal eine Aufgabe für so einen Olli, den er aufnimmt.
Das ist wirklich total, total geil, wie Mary J. Blige da abgeht.
Ach, spannend. Freue ich mich drauf. Kenne ich nicht.
Ja. Sehr cool. Oder hört euch mal, was ich auch immer gerne höre, von Reinhard May, das Butterbrot. Es handelt davon, also der steht im Stau und nimmt aus dem Handschuhfach ein Butterbrot raus und dann denkt er an Butterbrote, die er so gegessen hat in seinem Leben, wenn er irgendwie abends ohne Abendessen ins Bett musste und seine Oma bringt ihm noch eins vorbei oder wenn der Vater nach Hause kam von der Arbeit und hat sein Hasenbrot noch ausgepackt. Eine sehr tolle Geschichte, empfehle ich auch.
Wir überlassen das unserem vorzüglichen Tonmeister, Olli, der uns das dann irgendwie mischen wird.
Mach doch einfach mal zwei Songs. Wir sind am Ende, können wir auch zwei Songs machen.
Beiden Lieder. Und zwei Songs, genau. Noch besser. Machen wir zwei Songs. Sehr wunderbar.
Das würde mich freuen.
Ja, das ist der Erste, der geschafft hat, hier zwei Lieder zu positionieren. Wunderbar.
Und auch der Erste, der sich die Hälfte der Fragen selber gestellt hat. Das war ganz großartig. Es hat uns ein bisschen Arbeit abgenommen.
Bevor
und es hat die
nicht drauf
total
antworten
gut.
Kann oder so, wie die Aufstellung von FC.
Ja, du hast das schon sehr professionell gemacht.
Absolut.
Vielen Dank.
Super gut. Dankeschön.
Zehn Minuten dauerte die große Autofahrt genau, dann stand ich auch schon gestrandet in meinem biblischen Stamm. Eine Baustelle am Horizont, voll Sperrung, ich sah rot, ich fluchte, spielte am Radio und suchte mein Butterbrot. Ich fand es verlockend, knisternd im Handschuhfach, eine Pracht, diese Art von Butterbrot, die keiner so wie Ilse macht. Noch das Brotpapier beschriftet mit E und R fürsorglich. Dieses E heißt Emmentaler und das R, es ist für mich. Ich packte es aus, es duftete betörend. Noch die warme Backstube herauf beschwörend. Die knusprige Kruste splitterte lustvoll bis ich hinein. Und mir fielen alle Butterbrote meines Lebens ein. Diese Köstlichkeit, die meine Oma mir auf einem Brett mitleidig ins Zimmer schob, ja, ohne Abendbrot ins Bett, ein Radieschen Brot und eins mit Kalk und Schnittlauch, welch ein Fest, und noch eins mit Rübensirup, ich liebte Stubenarrest. Oder wenn mein Vater abends von der Arbeit wiederkam und aus seiner Aktentasche diese Alubüchse nahm, die ein roter Einweggummi wie doppelt genommen am Schloss, den er sorgfältig abstreifte, wie ich dieses Spiel genoss. Wenn er den matt silbrigen Deckel aufmachte und vom Brot, das er wieder nach Hause brachte, mir und meiner Schwester schweigend hier eine Hälfte anbot, hab nie was Besseres gegessen als Vaters Hasenbrot. Es war das für ein steinhartes und zugleich köstliches Brot, das man Mutter auf dem Schwarzmarkt für die alte Leica bot. Es gibt kein hartes Brot, es gibt nur kein Brot und das ist hart. Den Spruch hab ich früh gelernt, begriffen und mir wohl bewahrt. Keinen Bissen soll ich kriegen oder ersticken daran, wenn ich jemals ein Stück Brot achtlos zu Boden werfen kann. Ich hab beim Meistern gegessen, Sterne zaubern hinterm Herd, aber was ich über ihre Künste nie vergessen werd, ist das Brot, das warm und luftig aus der Meisterküche kam und den Abdruck meiner Zähne mit der dicken Butter nahm. Ist das Tellerchen, das ich meiner Mutter bereitet hab, das dem Tellerchen so ähnlich war, das sie als Kind mir gab. Brot zu Würfeln klein geschnitten, ohne Rinde, das wie's scheint, alle Kinder kriegen, wenn's das Leben gut mit ihnen meint. Auch was mich angeht für meine letzte Reise, begehr ich keine königliche Speise. Hupen, Anlass am Motoren, der Weg war nicht mehr verstellt. Ich fuhr an und dachte, ich hab alle Reichtümer der Welt. Ich kann atmen, ich kann lieben und ich leide keine Not. Ich bin frei und hab in meinem Handschuhfach ein Butterbrot.
It's my face in your hand. Das war der Podcast aus der Bagatelle Südstadt. Aufnahme und Schnitt Olli Blum.